redet, ist nicht tot.
So, ich muss da ja auch irgendwann anfangen zu reden. Ja. Hier ist endlich mal wieder, nach langer Pause wegen Krankheit und weiß der Geier was, diese Sendung, diese eine, in der der Christoph und der Holger sich zusammensetzen, Wein trinken und darüber reden, beziehungsweise Christoph im Wesentlichen über Wein redet und Holger, also ich, im Wesentlichen irgendwas also von mir gebe, was also bestenfalls ein Geräusch ist.
Flaschen!
genau, wir heißen Flaschen, so nennen wir uns. Ja, in der Hoffnung, dass irgendwann mal jemand sagt, hast du gestern die Flaschen gehört? Passiert wahrscheinlich.
Das wär noch mal ein Ding.
Dann wären wir, dann wüssten wir,
reich dass
wir
es geschafft haben.
Genau.
Reich und berühmt. Endlich reich und berühmt. Guten Abend.
Guten Abend. Schönen guten Abend, liebe Live-Hörerschaft, weil bei uns kann man ja live mittrinken.
Mhm. Das tun auch bestimmt einige. Es gibt auch welche, die haben das beim letzten Mal nicht mitbekommen, dass wir kurzfristig absagen mussten wegen Krankheit und die dann krass. Die Flaschen schon offen hatten.
Ja, das ist aber ärgerlich.
Ja. Ja. Das stimmt.
Scheiße, aber
was ist ja ehrlich. Wir haben es ja auf allen Kanälen noch versucht.
Das war aber auch echt krass, ey. Ich hatte null Stimme. Naja gut, hatte ich die Nacht vorher ja auch schon nicht. Das ist ja,
stimmt.
Warst ja noch dabei.
Wir hatten uns ja die Nacht vorher noch getroffen.
Ja.
Also den Tag vor der Nacht vorher.
Also Montag ist die Sendung ausgefallen und Samstagabend haben wir uns noch gesehen. So.
Genau.
So war das.
Und ich bin dann Sonntag schon irgendwie in aller Herrgottsfrühe zurück, um meine Familie irgendwie zu betreuen, die dann auch schon da niederlag. Ja. Dann hat es mich am Montag auch noch erwischt.
Wir waren zusammen Wein probieren, was ich sehr spektakulär und ein bisschen enttäuschend fand. Was war das? Eine Vertikalverkostung, 11 Jahrgänge Wagner Stempel Herkretz, ne?
Genau.
War das.
Ja.
Das war die erste Vertikalverkostung meines Lebens. Also Vertikalverkostung für alle, eine Lage, alle Jahrgänge oder so viele wie möglich.
Genau, so viele wie möglich oder ein bestimmter Zeitraum halt. Genau. Also in dem Fall waren es die ersten 11 Jahrgänge, die Daniel Wagner gemacht hat.
Ja. Und Horizontalverkostung ist dann ein Jahrgang, alle Lagen?
Oder? Zum Beispiel, okay. Ja, oder ein Jahrgang 20 Bordeaux Château oder sowas.
Mhm. Ja, und das war jedenfalls die erste meines Lebens und ich fand das total faszinierend, wie man sehen kann, wie der Winzer unterschiedlich arbeitet, also wie erstmal unterschiedliche Jahrgänge, also unterschiedliche Jahre, unterschiedliche Weine und Trauben produzieren, wie dann aber auch der Winzer unterschiedlich gearbeitet hat. Und Daniel Wagner ist ja derjenige, also von ein Wein von ihm, ich glaube, der vom Porphyr war das, ist ja der Wein, der mich auf Riesling gebracht hat, wo ich dann kleben geblieben bin drauf.
Genau.
Ja. Also diese App, diese Vivino-App, wo man so datenbankmäßig sammeln kann, was man so trinkt. Die weist mich als German Riesling Drinker aus. Das ist ganz schön. Ja, hier 80% Riesling. Was mich ein bisschen enttäuscht hat irgendwie, aber ist halt ein Geschmacksurteil, hat er aufgehört, in Stahltanks auszubauen und ist dazu übergegangen, im Fass auszubauen. Und diesen Bruch, ich glaube 2006 oder 2007 muss das gewesen sein, ne?
Nö, das war eigentlich erst 2009.
Neun sogar
erst. Und da war es auch erst in Teilen und dann 2011 erst komplett im Holz.
Und
also im großen Bruch. Holz, jetzt kein Barrique oder so, sondern.
Mhm. Diesen Bruch aber, den fand ich nicht gut. Ich fand seine Stahltankweine wesentlich spannender irgendwie.
Ja, aber die Stahltankweine, die waren halt auch schon älter. Du musst den Weinen dann Weine, die jetzt länger im Holz gelegen haben, die haben im Zweifelsfall einfach eine längere Standzeit.
Mhm.
Sprich, trink die mal in 5-6 Jahren. Ja, also trink den 2009er, das war ja der einzige Wein, der um war, beziehungsweise der nicht ganz sauber war.
Mhm.
Wir hatten ja von jedem Wein zwei Flaschen, die waren beide nicht in Ordnung, aber es wäre wahrscheinlich auch ein sehr, sehr guter Jahrgang gewesen, sehr guter Wein gewesen. Oder 2010, nee, war 2010, der war halt noch sehr jung.
Mhm. Ja.
Und also meines Erachtens war der allererste Wein, den wir getrunken haben, der 2002er, das war eigentlich der Wein, der jetzt auf dem Höhepunkt war seiner Reife. Das war eigentlich der Wein, der 100% perfekt war, so vom Gesamteindruck. Das war nicht der beste Wein am Tisch, aber es war eigentlich der, wo ich sagen würde, wow, das ist genau der Zeitpunkt, wo man diesen Wein trinken sollte. Und da ist halt 2009 bis 2012 halt noch gar nicht. Mhm. Also ich fand 2011 beispielsweise, fand ich auch total schräg. Der Wein war total schräg, weil der halt irgendwie nach Traminer roch, oder?
Ja.
Und schmeckte und total würzig war, so irgendwie wie Stein und Kräuter und dann eben diese komischen Traminer-Muskatnoten da drin und so weiter. Das hatte überhaupt nichts mit dem Rest zu tun. Aber gib dem Wein mal 5, 6, 7 Jahre. Ja. Mhm. Dann wird das wahrscheinlich wieder völlig anders aussehen. Also ich hatte den Wein schon mal, den 2011er hatte ich schon mal probiert, kurz nach der Abfüllung. Da war der auch total, komplett anders.
Ja. Aber das Holz, das hört aber doch nicht mehr auf, oder? Also das geht ja dann nicht mehr raus. Und diese
vanillige
Weichheit, sag ich mal.
Aber das Holz magst du eigentlich nicht so.
Fandst du
also dieses ja, Vanille nicht, nee. Also das ist kein Holz, das Geschmack abgibt.
Aha. Ich fand den aber so, vielleicht habe ich es mir noch eingebildet, aber ich fand den so, ja, holzig halt.
Ja. Nee, also ja, die Weine liegen eigentlich in Stückfässern. In großen, quasi mannshohen Fässern. Mhm. Und die sind älter schon, ne? Die sind, ja. Das sind ältere Fässer, die eigentlich keinen Eigengeschmack mehr abgeben. Da geht es eigentlich nur darum, dass der Wein eben so einen Mikrooxidationsaustausch hat, ne? Also natürlich kommen durch die Holzporen Luft von außen, ne? Mhm. Was du halt im Edelstahl nicht hast. Und insofern ist der Wein nicht oxidativ. Also du merkst nicht jetzt die Luft im Wein, aber du merkst halt so eine gewisse, ja, es kann auch eine gewisse Cremigkeit sein, so eine gewisse, also es ist einfach ein anderes Mundgefühl auch dabei.
Ja, stimmt. Ja. Jetzt ist der nicht billig, ne? Also das war, der kostet 30 Euro die Flasche?
Ja, so in etwa. Es ist halt ein sogenanntes großes Gewächs, was ja irgendwie sozusagen der beste trockene Riesling eines Weingutes ist oder sein soll. Und im Rahmen dieser großen Gewächse gibt's heutzutage irgendwie Weine, ich sag mal, von 22, 23 Euro bis 80, 90 Euro, 100 Euro schon mittlerweile.
Würdest du empfehlen, also da will ich jetzt hin, das ist, wie gesagt, das ist nicht billig, ich sehe es gerade, also der 13er kostet 31,50 die Flasche. Mhm. Würdest du trotzdem empfehlen, dass man sich, was für sich aus jedem Jahrgang, den man kriegt, 2 weglegt, um in 10 Jahren nochmal so eine Aktion machen zu können? Also das, wenn man die Kohle übrig hat, was natürlich jetzt...
Genau.
Ne, da bist du dann halt, wenn du so einen Karton hast, bist du halt mal eben deine 150 Euro los, aber wie viel das ausmacht.
Ja, ich hatte ja zu dieser Veranstaltung eingeladen, zusammen mit Daniel Wagner, also den ich eben dafür gewinnen konnte. Und das war fand ich ja toll. Weil
das hat gemacht, hast du einfach eine Mail geschrieben, hast gesagt, hier, ey, ich trinke hier 10 Weine von dir, kommst du vorbei oder wie?
Nee, ich kenne ihn ja schon seit einigen Jahren. Ich habe ja, als ich Wein verkauft habe, selber auch seine Weine verkauft. Und ich kenne ihn im Prinzip, seitdem ich den ersten Wein bei ihm gekauft habe. Nämlich einer der ersten war halt der 2002er Herkretz. Mhm. Und ich hab mir halt jedes Jahr von diesem Wein eine Flasche in den Keller gelegt. Das ist der einzige Wein, bei dem ich das so geschafft habe, weil ich halt auch nicht die Kohle habe, mir von, weiß ich nicht, 10 verschiedenen deutschen Rieslingen jetzt jedes Jahr eine in den Keller zu legen oder so.
Das Wie viele halt würdest nicht. Du dir in den Keller legen, wenn du könntest? Auch nur eine oder zwei, falls eine zwei. Kaputt ist? Mhm.
Ich glaube 2. Wenn ich könnte, 2. Und was ich auch spannend fände, mal zum Vergleich, wäre eben den, also das ist ja das große Gewächs und dann gibt es darunter ja den sogenannten Ortswein, eben den Riesling vom Porphyr, den ich eben persönlich
Traumwein.
Traumwein ist so einer der besten deutschen Ortsweine, würde ich sagen. Oder früher war es eine trockene Spätlese, ne? Hat man diese Weine früher bezeichnet, das trockene Spätlese. Von denen halt auch mal 2 weglegen und mal gucken, wie die sich so entwickeln. Ne? Weil ich glaube, dass der auch ein Riesling vom Porphyr im Zweifelsfall eben 10 Jahre schafft, ja? Dass er die Klasse hat, auch 10 Jahre zu schaffen. Und da würde mich auch mal interessieren, auf welchem Niveau der heutzutage wäre. Das habe ich jetzt leider nicht gemacht damals. Aber ich finde, das ist ein Wein, bei dem man das wirklich gut machen kann. Also
beim Riesling vom Porphyr oder beim
Herkretz. Beim Herkretz, ja. Und was natürlich bei Wagner Stempel auch noch interessant ist, also wenn wir jetzt bei dem bleiben, er hat 2 große Gewächse, also 2 Lagen in Sieversheim, das ist der Ort da in Rheinhessen, wo er die Weine macht, Herkretz und Höllberg. Und die sind halt durchaus unterschiedlich, ne? Von der Bodenstruktur her und vom ganzen... Von der Ausrichtung, vom Wasserablauf und so weiter sind es 2 sehr unterschiedliche Weine. Die gegeneinander zu stellen, macht auch großen Spaß. Weil es halt der gleiche Winzer ist, der die Weine sehr ähnlich behandeln wird. Ne? Mhm. Also den Weinberg natürlich gleich bearbeitet, im Weinkeller die Weine gleich behandelt und dann sind es halt zwei verschiedene Lagen. Und das ist schon ganz interessant auch. Das kann man natürlich mit jedem anderen auch machen, der mehrere Lagen hat. Ne?
Aber was du weglegen willst, sind dann schon große Gewächse, weil die länger halten? Oder wie begründe ich das?
Ja. Schon, weil sie tendenziell länger halten und weil ich sagen würde, dass weil mich eben auch tatsächlich eine einzelne Lage interessiert. Also der Porphyr ist ja jetzt ein Wein, der aus allen Lagen aus Sieversheim kommt. Mhm. Und ich finde es eigentlich, je kleinteiliger das ist, desto interessanter ist es eigentlich. Mhm. Ja. Also beispielsweise, es gibt den Winzer Reinhard Löwenstein an der Terrassenmosel, der hat irgendwann ja angefangen, eine seiner Lagen in drei aufzuteilen, weil er halt gemerkt hat, dass eigentlich diese relativ große Lage aus drei verschiedenen Rieslingtypen besteht. Mhm. Entschuldigung, nicht aus Rieslingtypen, aus Bodentypen besteht, aus Schiefertypen besteht. Also Rotschiefer, Blauschiefer, Grauschiefer, die zu einer gewissen, etwas unterschiedlichen Zeit entstanden sind, also sich übereinander gefaltet haben und halt verschiedene Erze sozusagen mit da drin haben oder Metalle, besser gesagt.
Ja.
Und diese Weine die entwickeln sich extrem unterschiedlich. Ja? Also für viele dachten damals, der spinnt, ja, der macht jetzt irgendwie einen auf dicke Hose und will irgendwie zusätzlich Kohle machen, ja, weil er irgendwie die drei Weine da irgendwie einzeln verkauft jetzt noch. Und das ist aber, er hat genau recht gehabt. Ja? Es sind drei totale unterschiedliche Weine. Und da macht's halt, also da, bei solchen Sachen macht Wein halt auch Spaß, weil da dann halt dieser Begriff vom Terroir wirklich auch eine Begründung findet, ne?
Ja.
Und das finde ich, konnte man bei der Probe auch ganz gut merken, weil so unterschiedlich die Jahrgänge waren und hat ja eigentlich so seine Arbeitsweise im Keller nur langsam verändert. Hat man doch zum großen Teil einfach diesen Herkrets, also das Besondere eigentlich dieses Bodens schon auch rausgeschmeckt aus dem Wein. Es gab schon eine Linie durch den Wein durch, ne?
Ja, stimmt.
Ja.
Ach, das war schön.
Ja, das war schön. Das fand ich auch sehr schön. Ja, und der Ort war auch ganz schön, dieses Schmidt Z und Co. Ne?
Das war dieses, was ist das? Ein Weinbar?
Ja, sowas, ne? Eine Weinbar. Genau, die hat irgendwie normalerweise eben tagsüber, glaube ich, geöffnet mit kannst was essen und Wein trinken, Wein kaufen.
Mhm.
Und ja, schon schön.
Ja, das war wirklich ein netter Laden. Ja, hat Spaß gemacht.
Genau. Da war ich noch fit und dann ging's bergab. Du warst ja da schon nicht mehr fit.
Ja, da war am Ende dann hinterher. Hast du dir eigentlich gemerkt, was wir danach getrunken haben, als wir dann noch weitergezogen sind?
Ja, wir waren ja noch in der Cordoba und wir haben getrunken.
Weil das war alles gut, aber ich weiß nicht mehr, was es war.
Ja, wir haben getrunken, Moment, ich Cheppe aus Österreich. Ich muss gerade nachgucken, ja, was es war.
Aber wenn du es weißt, müssen wir auch nicht unbedingt jetzt erörtern.
Naja. Es war jedenfalls eine jede Menge Naturwein.
Mhm.
Es war Cheppe aus der Steiermark, aber ich komme gerade nicht auf den Namen seines Weinguts, weil er sein Weingut irgendwie anders genannt hat. Ich sag's dir gleich.
Ja, kein Scheiß. Was trinken wir eigentlich heute?
Apropos. Also wir sind nicht in der Steiermark, aber auch in Österreich.
Mhm. Genau.
Wir sind auch in Österreich und trinken heute drei Weine von zwei Leuten, die zusammen Wein machen, die auch mal zusammen verheiratet waren, aber das nicht mehr sind, aber eben immer noch zusammen Wein machen, nämlich Dolly Moore aus Österreich und Dirk van den Nieport, dem Winzer aus Portugal.
Das ist der, von dem wir immer den Port saufen, ne?
Von dem wir Port trinken und der irgendwie auch durch Wein bekannt geworden ist mit dem Raben drauf, ne? Also fabelhaft, mit dem trockenen Rotwein, den es irgendwie so seit, weiß gar nicht wie lange gibt's, 15
Jahre. Also ich kenne den, also ich glaube das älteste, was ich davon mal hatte, war 2006.
Ja.
Ja, 2006 ist der älteste und den gab's davor bestimmt schon, also würde mich wundern, wenn nicht.
Ja. Ja, das ist ein sehr, sehr umtriebiger Winzer, also irgendwie der hat meiner Meinung nach so den Weinbau an am Douro, also da, wo eben vor allem der Portwein auch entsteht, irgendwie revolutioniert mit dem, was er tut, weil er halt ganz viel Lagenweine macht, also trockene Rot- und Weißweine, ja, mhm. Und auch da irgendwie angefangen hat, ein bisschen Riesling auszubauen und dies und jenes zu machen. Also er ist einfach experimentierfreudig aber extrem auf Qualität bedacht. Mhm. Und in der Art und Weise, wie ich sie einfach sehr mag, kann ich ja gleich nochmal erläutern. Weil er halt sehr, sehr auf Frische und Säure im Wein geht, ja. Und eben nicht auf dieses Fette, was ich halt nicht mehr trinken mag. Also nicht gerne, ne? Also gerade bei Rotweinen. Ne? Mhm.
Ja, kenne ich das habe ich ja auch. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt habe. Aber ich habe ja auch damals angefangen zu trinken, auch also spanisch Tempranillo, Syrah und so, also richtig so dicke Dinger irgendwie, also heiße, ja. Heiße dicke Spanier, die Kastagnetten klappernd und Stiefel trampelnd in den Raum rennen. Ich kann das auch nicht mehr. Ich empfinde das auch mittlerweile als Belastung. Ich bin sowieso nicht so in Rotwein engagiert. Mhm. Aber ich gerade wenn der Rotwein dann auch noch irgendwie heftig ist, dann empfinde ich das tatsächlich als anstrengend und ist nicht mehr genau. Schön. Das scheint auch so eine halbwegs normale Entwicklung zu sein, die man nimmt, wenn man ein bisschen bewusster Wein trinkt, sage ich mal. Kann das sein?
Mir erscheint das auch im Moment so, ja. Also das geht zumindest den meisten, die ich kenne, so. Ja.
Was soll ich mir denn eigentlich jetzt schon mal ins Glas schütten?
Ich würde sagen, wir fangen an mit dem Weißen. Also der heißt eigentlich Prellenkirchen, nur dass man halt nur das P und das N sieht. Ne?
Und warum ist das so?
Also Prellenkirchen ist...
Warte, Atmo.
Ah ja.
Was hast denn du für ein Glas? Das klingt viel cooler.
ich habe hier ein... ich trinke jetzt zum einen aus so einem... Also nicht so kantigen Glas, eher so einem runden, kelchigen Glas von Schott Zwiesel.
Auch so die einfachen?
Hm? Nee, von Zwiebel 1871, also schon ein mundgeblasenes Glas.
Mundgepötet, ja.
Ja, mundgepötert. Und dann habe ich auch von Schott Zwiesel dieses kaminartige Glas, was ich so seit einiger Zeit häufiger benutze. Das ist eher so ein sehr modernes Glas. Mhm. Mit so einer Kante unten und dann läuft das nach oben hin relativ stark zu.
Wie heißt es nochmal?
Wie heißt es? Moment, ich muss gucken.
Ja, das können wir mal in die Shownotes schreiben.
Es heißt Wine Classics. Mhm. Genau. Wine Classics. Und der Chepe, also der Chepe heißt Ewald Chepe, von dem wir Wein getrunken haben. Und er hat sein Weingut heißt Verlitsch und von dem Verlitsch haben wir zwei Weine getrunken. Ex Vero 1 und Ex Vero 3. Mhm. Genau, und sein Bruder heißt eben auch Chepe und der hat das Nachbarweingut und die haben teilweise eben auch zusammen die gleichen Weinberge. Und es gibt noch mehr Chepes in der Steiermark, deswegen kam ich auch nicht direkt drauf. Ja, relativ viele Chepes in der Steiermark. Aber der Ewald Chepe, der macht halt, im Prinzip macht der jede Menge von diesen Weinen, den wir jetzt in einer etwas anderen Form auch im Glas haben, diese sogenannten Orange-Weine. Mhm. Orange-Wines, also orangene Weine. Das sieht man ein bisschen jetzt hier auch. Ne,
es hat er ist nicht wirklich gelb. Ja.
Er ist nicht wirklich ist gelb.
So schmutziges Gelb.
So ein, genau, so ein bisschen schmutzig. Er wirkt auch so ein bisschen trüb. Ja. Mhm. Die richtige Bezeichnung für diese Weine ist eigentlich Maische vergorener Weißwein. Weil... Die Weine müssen nicht Orangen sein. Muss nicht.
Du meinst Orangen im Sinne von Orangefarben?
Genau, von Orangefarben. Und der Name kommt halt daher, dass die meisten, das ist schon so, die meisten oder viele Weine, die länger auf der Maische liegen, also Weißweine, die auf der Maische liegen, eben eine orangene Tönung bekommen von der Haut.
Auf der Maische liegen heißt, ich mache normalerweise quetsche ich hier die Trauben aus, nehme den Saft, den Most. Und mach daraus dann Wein.
Genau, also so. Die normale Art, wie man Weißwein macht, ist, die Trauben werden angeliefert, sie wandern in die Presse, der Wein wird, also der Saft wird abgepresst, läuft dann in einen Tank, ja, oder wird in einen Tank gepumpt. Das kann dann eben Edelstahl, Holz oder Steingut oder was auch immer sein. Und dann fängt die Gärung erst an. Ne?
Ja.
So. Man kann das aber, und bei Rotwein ist es so, dass der Rotwein angepresst wird oder auch nicht. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Auf jeden Fall bleibt der Saft und die Maische, also praktisch der Saft und die Trauben, Häute, Kerne, Fruchtfleisch und so weiter, bleibt über eine gewisse Zeit hinweg zusammen.
Ja.
Weil man beim Rotwein, wenn man den direkt abpresst, kriegt man ja einen Blanc de Noir, also einen Weißwein quasi. Oder eben, wenn man ihn nur kurz drauf lässt, den Saft, dann bekommt man eben Rosé.
Mhm.
Man will aber ja eben die Gerbstoffe haben, man will die Farbe vor allen Dingen auch haben. Und das will man bei den meisten Weißweinen eben nicht. Wenn ich jetzt sage, ich mache aus meinem Weißwein einen maischevergorenen Wein, dann behandle ich meinen Weißwein im Prinzip wie einen Rotwein.
Mhm.
Das heißt, ich presse das irgendwie an und lasse aber den Saft eben mit der Maische zusammen.
Ne? Warum mache ich das? Einfach nur, um mal was anderes auszuprobieren, oder mache ich das mit einem bestimmten Ziel?
Ich mache das mit einem bestimmten Ziel, nämlich ich mache daraus einen völlig anderen Wein. Man hat das früher, in bestimmten Gegenden hat man es schon immer so gemacht.
Mhm. Ja?
Also zum Beispiel im Bereich vom Karst, also ganz oben in Italien, Slowenien, aber auch so ein bisschen in Kroatien. Da gibt es eine lange Tradition, die Weine so zu machen, weil sie letztlich durch den höheren Extrakt, der dann nachher in dem Saft ist, also mehr Gerbstoffe, aber auch mehr Phenole, also alles, was letztlich ja in den Traubenkernen und in den Traubenhäuten noch an zusätzlichem Material sozusagen drin ist, kann dafür sorgen, dass ein Wein stabiler wird. Und früher hatte man überhaupt nicht die technischen Möglichkeiten so unbedingt, oder auch nicht die chemischen Möglichkeiten, Wein stabil zu machen. Heutzutage hast du halt sehr viel Kellertechnik zur Verfügung, wenn du willst.
Ne? Ja.
Das heißt, es ist heutzutage nicht notwendig, technisch gesehen einen Orange-Wein machen zu wollen. Aber immer mehr Winzer verlängern zumindest die Standzeit so ein bisschen, also lassen zumindest den Weißwein ein bisschen länger auf den Gerbstoffen, damit eben mehr von diesem kräftigen, von diesen Phenolen eben in den Wein kommen, um ihn tatsächlich so ein bisschen stabiler zu machen. Und wenn man das dann eben auf die Spitze treibt, dann lässt man den Wein eben Tage oder Wochen sogar wirklich wie ein Rotwein auf der Maische stehen und bekommt dann einen Wein, der eben nicht mehr nach der Traubensorte schmeckt, so unbedingt, die man eben gewohnt ist. Ja? Und was wir getrunken hatten von Verlage, das war so eine Mischung aus Sauvignon Blanc und Chardonnay, also dort Morillon genannt in Österreich, beziehungsweise eben, glaube ich, auch einen reinsortigen Sauvignon Blanc, und den schmeckst du so nicht mehr. Ja, also du hast in diesem Sauvignon Blanc hast du nicht mehr dieses Pyrazinige, dieses grüne ja. Paprika und sowas, der Stachelbeer und so. Das ist da alles nicht mehr drin. Ja, das ist komplett weg. Stattdessen hast du einfach ganz andere Aromen in dem Wein. Ja? Und was wir jetzt hier haben, ist das Gleiche. Ja, es ist ein maischevergorener Weißwein. Das heißt, er hat irgendwie eben länger auf der Maische gestanden, und hier ist es jetzt so, dass die bei Mour van der Nieuport eben den Wein, also die Trauben, egal jetzt ob rot oder weiß, mit Füßen treten.
Ja.
Wie man das im Duchau auch macht, was eine sehr relativ schonende Art und Weise ist, den Wein zu pressen, erstmal anzupressen. Ja, und dann bleibt er eben eine Zeit lang da drin, der Saft. Ja.
Wie lange ungefähr?
Bei dem weiß ich es jetzt nicht genau, aber ich denke, das dürften schon einige Tage gewesen sein. Vielleicht eine Woche.
Gibt es eine Höchstgrenze, bis zu der man das machen kann?
Nö. Also ich weiß nicht, wie lange es Sinn macht, aber ich glaube, es gibt auch Maische vergorene Weißweine, die haben irgendwo ein Jahr rumgestanden, so.
Mhm.
Oder zwei. Es gibt ja noch eine weitere Möglichkeit, also ich sag mal jetzt in dem, was so ein bisschen in einer sehr kleinen Szene von Weinleuten durchaus auch angesagt ist, nämlich der Ausbau in der Amphore.
Mhm.
Das ist sozusagen die ursprüngliche und die archaische Form, einen Wein zu machen.
Ja. Ist das Voodoo oder macht das irgendwas?
Nö, Nö, das macht sehr viel. Das macht sehr viel und das hat in vielen Gegenden der Welt sozusagen, wo Wein seit 5000 Jahren hergestellt wird, auch Sinn gemacht. Also eine dieser Gegenden ist halt Georgien, ne? Eine der ältesten Weinbaugegenden der Welt. Und dort hat man traditionellerweise die Weine, und zwar vor allen Dingen Weißweine, eben in sogenannten Quevris, also in sehr großen Tonamphoren ausgebaut, die man in den Boden vergraben hat, um eben sozusagen die Kühle des Bodens zu haben. Ja? Und da hat man dann in diese Quevris hat man dann die Trauben reingefüllt und denke auch so ein bisschen angepresst von oben und dann hat man diese Quevris halt verschlossen. Und dann hat man sich um diesen Wein irgendwie ein Jahr lang nicht mehr gekümmert. Und dann hat man das Zeug dann halt irgendwann rausgeholt, ja, rausgepumpt und grob filtriert. Und dann hast du halt einen wirklich archaischen Wein. Also da passiert eigentlich alles von selber.
Ist das im Grunde das, was die Winzer auch machen, die in so Betontanks ausbauen?
Nee, das ist was ganz anderes. Okay. Also du meinst jetzt diese Betoneier?
Ja.
Oder einfach Betontanks?
Ja, einfach Betontanks. Also Beton, das haben wir in Frankreich ein paar gesehen, als wir da unterwegs waren.
Ja, Betontanks, das ist einfach irgendwann in den 50er, 60er Jahren, glaube ich, letztes Jahrhundert aufgekommen, dass man das halt auch im Beton ausbauen kann, wobei die halt der Wein geht, also trifft nicht eigentlich nicht direkt auf den Beton, sondern es gibt normalerweise, also eine Versiegelung, ne? Mhm. Ja, weil der Beton ja sehr sauer, ne?
Ich weiß gar nicht, ich hätte jetzt nur gedacht, dass es auch, weil das so ein poröses Material ist, ähnlich wie dann auch so eine Tonamphore, ob das ist vielleicht irgendwie, aber gut.
Ja, ich habe nicht gehört. Nee, genau. Also bei dem Beton kommt halt nicht viel durch an Luft oder so. Ne? Also das hat bei der Amphore übrigens auch nicht. Die Amphore, die wird mit Bienenwachs ausgekleidet.
Ja.
Und da kommt auch nichts durch. Also ansonsten wäre halt der Ton, der wäre direkt nass, ja. Der wäre direkt durchfeuchtet. Das will aber keiner, sondern da wird Bienenwachs aufgetragen, die werden also von innen versiegelt und dann kommt da der Wein rein. Das ist sozusagen die ursprüngliche Art aber und Weise, wie man Wein macht.
Kann ich es dann nicht auch mit irgendeinem anderen beliebigen Gefäß machen, in das ich mit Bienenwachs ausgekleidet habe?
Mag sein.
Okay.
Mag sein, ja. Nur hat sich das halt sozusagen in verschiedenen Teilen gehalten. Also es gibt irgendwie so ein Zentrum da um Georgien herum und dann gibt es so ein bisschen was da in diesem italienischen oder auch kroatischen Raum und dann gibt es halt ein paar Winzer in Italien vor allen Dingen, aber auch in Frankreich, die sich einfach damit beschäftigen, ja. Und teilweise intensiv. Du kennst ja Elisabetta Foradori zum Beispiel, ihren Teroldego. Die hat vor 10 Jahren oder 12 Jahren damit angefangen, sich sehr intensiv damit zu beschäftigen und hat mittlerweile 4 Weine im Programm, die eben mittlerweile komplett zu 100% aus der Amphore kommen. Und zwar 2 rote und 2 weiße. Und unten in Sizilien gibt es einige Winzer, die das machen. Also es gibt schon ein paar sehr, sehr ambitionierte Leute, die wirklich auch tolle Weine daraus machen, aber es gibt halt auch sehr viel eher schwierige Weine. Ja. Und es ist aufwendig und es ist wirklich auch, man muss da halt Spaß dran haben. Es hat keinen, es bringt den Weinbau, glaube ich, nicht weiter, wenn man das macht. Aber es ist halt eine sehr eigene Form, Wein zu machen. Und der Wein ist halt anders. Und wenn wir jetzt die Nase hier in den Prellenkirchen halten, dann merkt man das auch. Das ist grüner Veltliner zu 90%. Und dann ist da noch ein kleiner Anteil Chardonnay und Riesling dabei.
Ich finde den ein bisschen buttrig. Was ist denn das? Der Chat sagt Quitte und Stachelbeere.
Quitte finde ich ganz gut. Stachelbeere kann ich jetzt nicht nachvollziehen, aber.
Quitte, aber.
Ist hier nicht?
Ist mir nicht sauer genug für Quitte. Nee, sauer ist das falsche Wort. Was ist denn Quitte? Quitte ist ja nicht nur süß.
Nee, da ist auch was Herbes mit dabei.
Ja, aber das fehlt mir hier. Aber findest du buttrig, passt das? Weil das war so das Erste, was mir in den Kopf geschossen ist.
Habe ich auch gerne mal, aber bei dem Wein jetzt gerade nicht unbedingt.
Ja, im Mund dann überhaupt nicht mehr. Das ist tatsächlich nur irgendwas, was ich in der Nase habe.
Das ist halt kein Wein, der sozusagen fruchtbetont ist, ja, im herkömmlichen Sinne. Ja?
Sehr würzig.
Mhm, genau. Es ist sehr würzig. Also ich finde, es ist super saftig. Es ist viel Saft im Mund. Es ist viel Würze und vieles von dieser Würze kommt eben auch dann aus den Traubenhäuten mit raus. Mhm.
Ja. Er hat eigentlich die Würzigkeit von einem Rotwein, ne?
Ja. Ja. Mhm. Genau. Und er hat eben auch diesen Gerbstoff, ne? Den wir im Weißwein ja sonst eigentlich gar nicht haben. Und der ist hier mit drin, ne? Also dieser.
Aber minimal.
Ja,
ja, der Pelz, viel. Ne, der Zahnpelz.
Genau, ja. Der Zahnpelz ist mit dabei.
Mhm.
Und eben diese wirklich ausgeprägte Würze. Und dann eben so ein bisschen darüber liegend, so ein bisschen gelbe Frucht, würde ich sagen. Ne? Mhm. Ja, also.
Was stört mich denn da? Irgendwas stört mich. Irgendwas mag ich daran nicht. Das ist wieder so einer dieser Weine, bei denen ich anerkennen kann, dass es was Ordentliches ist. Aber
ja.
Irgendwas im Mund stört mich. Obwohl. Nee. Ich finde, er hat so eine Bitterkeit. Ist auch ganz interessant. Ich glaube, was mich stört, ist, dass ich einen Weißwein erwartet habe.
Ja.
Also einen Standard-Weißwein oder einen herkömmlichen Weißwein. Das ist, glaube ich, eher das, was mich stört. Also es schmeckt halt überhaupt nicht wie Weißwein.
Nee, es schmeckt überhaupt nicht wie Weißwein. Das stimmt. Es ist wirklich was anderes. Es ist eine Zwischenkategorie.
Mhm.
Und das Tolle an diesen Weinen ist, sie passen unglaublich gut zu essen.
Das glaube ich, ja.
Das ist wirklich beeindruckend gut dann. Also im Prinzip sind das wirklich Essensbegleiter.
Mhm.
Interessanterweise auch zu so Sachen wie Spargel beispielsweise.
Ist nicht zu dominant?
Nee. Mhm. Geht sehr gut. Ja, das ist...
Gerade wollte ich stänkern, dass er schnell weg ist, wenn man ihn trinkt. Also im Abgang. Ich hasse diesen Ausdruck. Weißt du warum? Das sind Grissemann und Stermann sind das schuld.
Ja, die sind schuld.
Seitdem kann ich nicht mehr Abgang befreit vom Abgang reden. Kann ich nicht mehr. Fortsetzung der Aromen im Aufgang. Mhm. Das ist so, ich habe fast die halbe Flasche jetzt schon einmal durchgegurgelt und ausgespuckt.
Es ist,
man muss sich, ich finde den so schwer greifbar irgendwie.
Ja, genau, weil der halt außerhalb der normalen Kategorien steht. Ne? Also mit so einem Wein muss man sich auch mal zwei, drei Tage beschäftigen, finde ich. Also es ist halt kein Wein, den man einfach so nebenbei wegtrinkt.
Mhm.
Es ist jetzt auch kein super intellektueller Wein, aber es ist halt ein Wein, der eben nicht das ist, was man eben unbedingt erwartet. Oder? Mhm. Und das finde ich schon mal sehr schön. Und eben in dieser Kategorie mit diesem Überraschungsmoment ist es aber einfach ein sehr guter Wein, finde ich, weil er ist total stimmig, ja. Mhm. Er ist saftig, er ist würzig, er hat Länge, er hat eine super schöne Säure, finde ich, aber gleichzeitig ist er auch in gewissem Maße weich. Ja, also dieses, weiß nicht, dieses
Putzige
oder so, das Weiche ist schon da auch, ne?
Der ist mir fast zu weich. Mhm. Also das war auch was, wo ich vorhin dachte, das ist ein bisschen. Der ist mir nicht kantig genug irgendwie. Aber im Chat fragt gerade jemand, wo kriege ich denn jetzt Schweinebraten her?
Ja, genau.
Ja, schön. Stell ich mir einen Kühlschrank. Mhm. Kann man morgen Abend gucken.
Ja. Also, das ist also eine ungewöhnliche Form von grüner Veltliner.
Und ich habe jetzt zum ersten Mal wirklich verstanden, was Orange Wine ist. Weil es gibt ja auch so Orange Wine, der einfach nur mit Orangenaroma.
Ach so, ja Gott, nee. Ne? Nee.
Ja,
ja. Ja. Ja, witzig. Ja, und das Ganze kommt eben aus Carnuntum. Das ist ein ganz kleines Weinanbaugebiet, keine 1000 Hektar. Liegt im Prinzip, wenn du in Wien Schwechat landest, fährst du an einer Donau entlang Richtung Bratislava. Das sind irgendwie noch so, keine Ahnung, wie viel das sind, 20 Kilometer oder so, ne? Ist ja nicht mehr weit. Und sozusagen direkt davor, also leicht südwestlich von Wien, kurz vor der Grenze nach Slowenien, hast du halt die Gemeinde Prellenkirchen und dort eben den Spitzerberg. Und genau da liegen eben die Weinberge von Moor, von der Nieport. 12 Hektar haben die da.
Das ist echt interessant. Was zahlen wir für so eine Flasche? Was ist das?
Der ist jetzt nicht ganz günstig. Der kostet, glaube ich, 16,90 Euro normalerweise.
Ja, okay. Ja. Das ist ordentlich.
Das ist ordentlich, oder? Ich guck mal gerade. 16,40. Ja, das ist schon ein bisschen ambitionierterer Preis. Aber es ist halt auch, also die arbeiten insgesamt sehr, sehr aufwendig. Also es ist wirklich sehr viel Handarbeit eben auch im Keller, also dieses ganze oder Fußarbeit auch. Und dann bleiben die Weine eigentlich alle mindestens 2 Jahre irgendwie auch im Fass. Und das ist jetzt nicht günstig, aber ich finde, das ist durchaus ein Preis, den man für den Wein zahlen kann. Finde ich schon okay.
Ja, trinkst halt nicht jeden Tag.
Genau, trinkst du nicht jeden Tag. Ist schon was Besonderes. Also das, was man aus dem Weingut jetzt sozusagen, das ist schon, es ist ein Weingut, was keine Allerweltsweine macht. Also die fangen jetzt auch nicht irgendwo bei 6, 7, 8 Euro an, sondern es liegt schon alles irgendwie so ein bisschen über 10 Euro. Mhm. Den einfachsten Wein, glaube ich, den sie machen, den haben wir gleich, das ist die Cuvée vom Berg. Also es ist eigentlich ein Rotwein-Weingut auch. Ja? Ja. Also es ist die Ecke ist auch eher Rotweinecke, also sie zeichnet sich dadurch aus, dass sie sehr, sehr kalkige Böden hat, dort in der Ecke. Sonst ist der Bereich eher so ein bisschen Löss-Lehmboden, aber genau da eben an diesem Spitzerberg sind die Böden sehr kalkig. Und im Großen und Ganzen hat man, glaube ich, sehr viel Zweigeld in der Ecke, aber genau da dann eben wiederum nicht, sondern die haben halt Blaufränkisch gepflanzt vor allen Dingen. Blaufränkisch oder vorgefunden Blaufränkisch, und sie haben noch irgendwie so einen Bereich mit Syrah und ein bisschen Cabernet Franc und so weiter. Mhm. Also eigentlich ist es ein Blaufränkisch-Weingut, muss man sagen. Und der Weißwein ist halt sozusagen die
Spielerei.
Spielerei. Ja, würde ich sagen. Die.
Was sagtest du, wie viel Fläche haben die dafür?
12 Hektar.
Ja gut. Und wenn ich mich jetzt noch daran erinnern würde, wie viele Flaschen aus einem Hektar fallen, es waren 900 oder sowas, kann das sein?
Oh Gott, das ist ganz unterschiedlich, ne? Je nachdem, wie du, das sind mehr. Das kommt wirklich auf die Stockdichte an. Und wie viel Wein du am Stock behältst, das können auch 10.000 Flaschen sein, ne? Also auf dem Hektar können 10.000 Pflanzen stehen und jede Pflanze kann gut eine Flasche produzieren. Sonst sind es eher 8.000 vielleicht, ja. Aber du kannst halt auch, je nachdem, also wenn du in Südfrankreich deine alten Rebstöcke irgendwo mitten in der Landschaft stehen hast, dann hast du vielleicht irgendwie eine Dichte von 4.000 Pflanzen auf einen Hektar. Ja. Und dort dann im Zweifelsfall alte Reben, die vielleicht noch einen Ertrag von 25 Hektoliter pro Hektar bringen, ja. Statt 80 woanders. Und dann hast du eben, dann hast du wirklich nur noch 900 Flaschen. Ja, das kann auch passieren. Aber das ist schon ein ziemlich unterer Ertrag, mit dem du kaum arbeiten kannst. Also kaum Geld verdienen kannst.
Ich war heute beim Lidl. Da haben die kann das sein, dass die weintechnisch aufrüsten gerade? Oder auch nur, tun die nur so?
Nee, das machen die schon. Ja. Machen die alle gerade.
Ah ja. Weil die haben dann irgendwie so einen Sommelier, der da irgendwie die Weine aussucht. Und die haben auch richtig teuren Kram da gehabt.
Der Bumfield, Master of Wine.
Genau. Heißt das irgendwas oder ist das nur so?
Nee, Master of Wine ist der offizielle Abschluss, den irgendwie nur so 200-300 Leute bisher gemacht haben weltweit. Also das ist die höchste Ehre sozusagen, die du erwerben kannst im Weinbereich. Also das ist sozusagen das, was ich bei WSET mal angefangen habe, sozusagen das ganz weit entfernte, also sozusagen der Masterstudiengang davon.
Verstehe. Ja. Das heißt, man könnte sich da durchaus mal durchtrinken durch das Zeug.
Kann man mal machen, ja.
Es hat immer die Frage, ob so jemand wie heißt der, Bumfield, ob der so viel Geld dafür gekriegt hat, dass er auch bereit ist, seinen guten Namen für mittelmäßige oder minderwertige Sachen herzugeben, ne?
Also beim Master of Wine ist es so, das ist wie so eine Gilde.
Ja.
Und wenn du diesen Namen des Master of Wine tatsächlich in Verruf bringst, dadurch, dass du mit diesem Namen Scheiße machst, ja, dann kannst du den auch wieder aberkannt bekommen. Durchaus.
Und dafür müsste Lidl dann schon wirklich sehr, sehr viel bezahlen, dass man sowas riskiert, ne?
Ja, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass sie das tun. Also ich glaube, dass sie gut bezahlen, aber ich glaube nicht, dass sie so viel bezahlen würden und dass er das machen würde. Ich denke, dass die schon in einem Bereich sind, der eine gewisse Punktzahl in den 80ern zumindest rechtfertigt. Also ich weiß jetzt nicht, wie es aktuell ist, aber ich habe mal vor einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr reingeguckt und da fand ich die Bewertung nachvollziehbar. Mhm. Was im Moment insgesamt, glaube ich, der Fall ist, ist, dass wir mit diesem 100-Punkte-System, was sich ja so durchgesetzt hat, eigentlich an eine Grenze stoßen, weil
irgendwann zu oft 98 Punkte vergeben worden sind.
Ja, und vor allen Dingen so in dem Bereich ab 90 Punkte. Mhm. Ja, also eigentlich wirklich interessant wird's ab 90 Punkten, ja. Wo die Leute überhaupt noch wahrnehmen, dass ein Wein bepunktet ist. Man muss ja schon 90 Punkte haben, 89, was eigentlich eine Bezeichnung für einen sehr guten Wein ist, ja.
Ja.
Nimmt keiner mehr wahr.
89 stimmt. Es geht selbst mir so, dass ich denke, 89, naja.
Ja, und deswegen sehen sich immer mehr Kritiker dazu verleitet, deutlich über 90 Punkte zu bewerten für Weine, die in der Meinung, nach Meinung vieler, die sich damit auskennen, es eigentlich nicht wert sind. Ja?
Ja.
Weil eben ein Wein, der 93 Punkte bekommt, das ist halt eigentlich schon wirklich ein außergewöhnlicher Wein. Ja? Und wenn ein sehr guter Wein, also ein sehr guter Wein, eine Punkte für einen außergewöhnlichen Wein bekommt, was bekommt dann der außergewöhnliche Wein? Also das hat sich im Laufe der Jahre immer weiter hochgeschraubt.
Ja.
Und es gibt natürlich auch eine Verquickung von Handel also eine Interessensverquickung von Handel und von Kritikern und so weiter und so fort. Ja, also das ist eine ganz schwierige Kiste insgesamt, würde ich sagen.
Mhm.
Ja. Ja, insofern immer irgendwie darauf vertrauen, also ausprobieren und darauf vertrauen, was man selber trinken mag. Also diese ganze Bepunktung würde ich einfach mal ganz strikt außen vor lassen.
Ja, was ich ganz interessant fand, war, dass bei Lidl dann so ein Plakat da hängt. Also sie haben irgendwie das schön so in Holzkisten arrangiert und sowas. Und direkt auf Augenhöhe liegt der Château Neuf du Pape und so, das, was man halt auch so ein bisschen kennt. Und das Plakat sagt halt, lassen Sie Ihren Gaumen entscheiden, was Sie trinken. Das fand ich irgendwie ganz schön. Das ist halt so, ne, also geben Sie nichts darauf, was die anderen sagen, sondern lassen Sie Ihren Gaumen entscheiden. Was Sie aber nicht hatten, was ich ein bisschen schade fand, ist, Sie haben halt nichts offen. Ja, weil gut, ich finde halt, wenn mir jemand sagt, lass mal deinen Gaumen entscheiden, sag ich, ja, schenk mal ein, weil ich will halt meinen Gaumen entscheiden lassen und nicht den Typen, der sagt, ich soll das kaufen. Das fand ich irgendwie ganz witzig.
Ja, aber das gut, das
ich glaube, dass das können nicht bei Lidl jetzt offene Weine stehen haben. Ich meine, da marodiert da irgendwie
der Mob
durch und ja.
Wer weiß, vielleicht funktioniert das irgendwann mal bei denen auch. Zumindest, dass sie Weinproben anbieten.
Ne? Mhm.
Wie das ja teilweise ambitionierte Edekaner oder so auch schon machen.
Ne? Ja.
Ja. Also das ist schon alles. Also die bieten eben auch nicht nur sozusagen die No-Name Château Neuf du Pape an für 12 Euro oder 14, sondern die haben mittlerweile in den Discountern eben auch wirklich teure und gute Sachen.
Mhm.
Also du konntest jetzt vor Weihnachten konntest du bei Lidl Chateau Liquem kaufen. 2 Jahrgänge.
Was?
Ja. Für 300 Euro die Flasche oder so. Also auch, ja, und einer 150 oder so. Also vielleicht jetzt nicht die besten Jahrgänge, aber Chateau Liquem, aber eben auch andere Sachen. Ja. Die hatten irgendwie so eine, keine Ahnung, so ein Bordeaux-Offerte und dann hatten die da irgendwie 20 verschiedene Bordeaux drin. Also mit namhaften Weingütern. Da geben die schon Gas. Das ist, also das ändert alles den Markt im Moment so ein bisschen. Das ist ganz interessant.
Ist es auch gut oder ist es nur interessant?
Ich glaube, es ist gut für die Weinhändler, für die guten Weinhändler. Weil letztlich Lidl und Aldi damit ja auch sagen, dass ein guter Wein auch teuer ist.
Ja. Ja.
Denn bisher haben sie nur Weine für 6 Euro verkauft oder 8.
Ja. Ja.
Und suggeriert, dass und für 4 und für 3 natürlich.
Ja, ja, klar, da haben die auch immer noch. Also es ist jetzt nicht so, dass die nicht gegenüber immer noch stehen. Ne? Ja.
Aber sie geben halt so, auch zu, dass es irgendwie Weine gibt, die eben das Vielfache davon wert sind. Und das ist eigentlich, würde ich sagen, eigentlich ganz gut für den Markt. Weil nämlich dann im Zweifelsfall der Weinhändler dahin gehen kann und sagen kann, hört mal, wir haben hier aber eben eigentlich die besseren Sachen stehen. Aber die kosten natürlich auch Geld.
Mhm.
Aber sie kosten gar nicht so viel Geld wie jetzt die teuren Bordeaux, die ihr da bei Lidl stehen habt. Also das ist insgesamt, finde ich, eigentlich eher eine Aufwertung als ein Problem.
Ist aber halt ein bisschen kompliziert, sich dann da durchzufinden, oder? Also weil ich traue denen halt nicht. Das ist halt Lidl.
Nee, deswegen gehst du ja auch zum Weinhändler.
Ja.
Ja. Also ich habe da jetzt bei Lidl irgendwie so Bordeaux rumstehen sehen. Die sind ja schon nicht so günstig, so für 30, 40 Euro. Haben Sie sowas in der Richtung auch? Oder können Sie mich da mal beraten? Weil die bei Lidl können mich ja nicht beraten. Da kann ich das nur so kaufen. Ich glaube, insgesamt ist es...
Stimmt, und wenn du ohnehin bereit bist, 30 Euro für eine Flasche auszugeben, dann findest du bei einem richtigen Weinhändler, der dich auch richtig beraten kann, mit Sicherheit was sehr, sehr Schönes.
Genau, und du findest vor allen Dingen in dem Preissegment von 6 bis 8 Euro bei einem guten Weinhändler auch die viel besseren Sachen. Weil die sind ja bei Lidl und Aldi auch irgendwie völlig überteuert.
Ja.
Es mag zwar sein, dass die Sachen schmecken, aber wenn du bei Lidl für 8 Euro eine Flasche Wein kaufst,
kriegst du die für 4,50 beim Händler.
Ach, ja, vielleicht nicht ganz, aber du kriegst, wenn du gewillt bist, 8 Euro auszugeben, den deutlich besseren Wein. Mhm. Wenn es ein guter Händler ist, also ein vernünftiger Händler ist. Ganz bestimmt. Ganz bestimmt, weil das können die bei Lidl gar nicht leisten. Schon wegen der Mengen.
Mhm.
Ja.
So.
Wir trinken. Cuvée vom Berg.
Cuvée vom Berg. Ein Rotwein, der wie ein Rotwein behandelt wurde.
Genau. Ah. Aber eben auch mit Füßen getreten.
Es ist eine Schande.
Spontan vergoren, mit Füßen getreten.
Abgezapft und original verkorkt. Von Paluber und Söhne.
Das ist eine ganz witzige Kombination, also die beiden, weil die Dolly Moore, die ist sozusagen die hat sozusagen das österreichische Weinmarketing revolutioniert. Das ist eine PR-Frau.
Dolly Moore, ach so, das ist jetzt wieder
Dolly Moore.
Moore, oder das was
ist
wir da trinken?
Alles drei Dolly, das ist alles.
Ah, okay,
drei
jetzt habe ich verstanden. Moore, das andere war nur mit Dirk Nieport, okay.
Alle drei.
Alle drei sind mit Nieport. Moore von der Nieport war das Weingut.
Okay, Moore jetzt von der Nieport, genau.
Dabei habe ich noch gar nicht so viel von dem Wein runtergeschluckt. Komisch.
Du hast es bis jetzt nicht verstanden, obwohl wir seit Januar über diesen Podcast reden.
Hä? Verdammt. Podcast? Welcher Podcast? Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich die Flasche erst vor einer Stunde überhaupt entkorkt habe und nicht karaffiert, sondern ich stand jetzt einfach nur offen.
Hm.
Das heißt, er ist irgendwie noch ziemlich zu.
Okay, ich habe ihn vor 2 Stunden etwa eben einmal hin und her dekantiert, also in die Karaffe, die du ja, glaube ich, auch geschenkt bekommen hast zwischenzeitlich.
Mit diesem Stöpsel.
Diesen Doppeldekanter. Das ist einfach eine richtig schöne Sache. Bei mir ist es ziemlich offen, würde ich sagen.
Bei mir noch gar nicht, aber ui. Der ist aber pfeffrig.
Mhm. Mm. Pfeffrig, genau.
Mm.
Pfeffrig und mit sehr viel.
Ich finde, er schmeckt
angenehmer ein bisschen, roter Frucht, finde ich.
Ich finde, er schmeckt auch ein bisschen dreckig. Also, als wäre nicht nur die rote Frucht drin, sondern auch der Stängel, an dem die rote Frucht gehangen hat.
Ah, lecker. Ja, das kann durchaus sein, dass die das nicht komplett entrappt haben, sondern eben nur teilentrappt. Also sprich, dass ein Teil des Stängels mit da drin geblieben ist.
Mhm.
Das macht man durchaus auch. Ne? Also zum einen schafft man mit dieser Teilentrappung, wenn man den Wein sozusagen diese Maische hat, so Kanäle,
ja.
Damit es nicht alles aufeinander pappt. Und auf der anderen Seite kriegst du da mit, wenn du willst, so ein bisschen auch ein ganz leicht grünes Aroma mit rein. Also eben so ein, ne, so ein Stängelaroma halt. Das sollte nicht zu viel sein, weil es sonst zu grün wird. Kann aber den Wein durchaus attraktiver machen.
Mhm.
Also vor allen Dingen, wenn man eben auch so einen gewissen, so ein bisschen urtümlich, so einen ursprünglichen Touch da drin haben will. Das ist jetzt im Wesentlichen Syrah.
Mhm. Das irritiert mich jetzt.
Was den das Pfeffer erklärt.
Ja. Ne, weil aber der ist nicht so üppig wie das, was ich bisher so an Syrah getrunken habe.
Was hast du bisher an Syrah getrunken?
Ich weiß es nicht, aber es waren alles immer sehr üppige, dichte, schwere Weine.
Ja, also das mit dem Pfeffer ist sehr typisch für Syrah, eben wie beispielsweise auch für grünen Veltliner, weil beide Rebsorten einen bestimmten Stoff in der Traubenhaut haben.
Mhm.
Also beim Sauvignon Blanc ist es eben dieses grüne Paprika Note, dieses sogenannte Pyrazin, und sozusagen das Pendant beim Syrah ist Rotondon. Und das sorgt irgendwie für den Pfeffer im Wein. Und Syrah kann eben sehr unterschiedlich sein, je nachdem, wo er wächst und wie er dann behandelt wird. Ne?
Mhm.
Das Kerngebiet sozusagen des Syrah ist die Nordrhone, wo es relativ heiß ist, aber wo es eben auch Kühle gibt nachts. Wo es viel auch eine gewisse Feuchtigkeit oder auch Luftverwirbelung gibt durch den Fluss. Und in der Kombination mit dem Boden kommen da eigentlich relativ schlanke Syrah raus, die eben eine relativ hohe Säure trotzdem haben können und Frische dann eben auch. Was wir heutzutage eben tendenziell eher trinken, sind die Shiraz, also die Syrah, die in Kalifornien, in Australien oder auch in Südafrika oder so wachsen.
Mhm.
Und die sind tendenziell, weil es eben auch dort gerne gemacht wird, eben viel fetter.
Ja.
Ne? Ja. Fetter, üppiger, breiter, teilweise eben auch alkoholischer. Also insgesamt einfach viel, viel voluminöser. Und das ist ein Stil, der eben lange Zeit so gewollt wurde. Und Mo van der Nieuport, die wollen das halt gar nicht. Die wollen eigentlich eher also für Syrah ist das, wo das da wächst, da an der Grenze zu Slowenien, ist sozusagen Cool Climate Gebiet. Ja?
Mhm.
Also für einen Syrah schon ein kühles Gebiet. So wie jetzt in Deutschland ein Weingut wie Knipser zum Beispiel Syrah in der Pfalz macht, ja.
Wir den nicht auch irgendwann mal? Das klingt mir so, als hätte mich irgendwas mal begeistert. Knipser ist ja aus Deutschland.
Ja, es ist, also mich hat er auf jeden Fall nachhaltig begeistert. Ich weiß gar nicht, aber ich glaube, zusammen haben wir den noch nicht getrunken.
Okay.
Das werden wir aber mal tun.
Ich bitte darum.
Was wir, glaube ich, schon mal zusammen getrunken haben, war von aus Baden. Mhm.
Frag mich nicht, ich kann mir das soweit immer nicht merken.
Ja, ich habe ja manche Tage, da fallen mir einfach Namen nicht gut ein.
Ich habe das, sobald ich eintropfen.
Ziereisen,
ja, das kenne ich.
Ne, Ziereisen. Ziereisen, Hans-Peter Ziereisen macht halt schon ziemlich lange Syrah in Deutschland. Und auch das ist halt immer noch vergleichsweise kühles Klima für Syrah.
Mhm.
Und entsprechend hast du Jahre, wo es nicht funktioniert, weil es dann zu kalt ist für den Syrah. Aber in den guten Jahren hast du halt sehr sehr frische, säurebetonte Syrah. Und das ist das hier letztlich auch, finde ich. Ne? Aber trotzdem eben viel Frucht. Also es ist alles noch sehr primärfruchtig, sprich noch sehr, sehr junge Frucht, ne? Die halt irgendwann dann weggeht, wobei das jetzt kein Wein ist unbedingt, der darauf angelegt ist, über Jahre im Keller zu verschwinden.
Nee, hat auch noch kaum Tannin. Also der pelzt kaum. Meiner jedenfalls. Mhm. Also der pelzt fast gar nicht.
Was sagt denn der Chat?
Sagt denn der Chat? Ich muss mal gerade gucken, was der Chat sagt. Für spontan vergoren riecht er völlig harmlos. Brombeere, Erdbeere. Verzweifeltes Gläserschütten. Atme! Wir sind noch nicht so lange da und die Flasche ist noch nicht lange offen. Und der Chat fragt nochmal, was ist das noch außer Syrah?
Ein bisschen Zweigelt und ein bisschen Cabernet Franc. Zweigelt ist ja eine österreichische Rebsorte, die aus zwei anderen eigentlich quasi österreichischen Rebsorten irgendwann gekreuzt wurde, nämlich eben aus Blaufränkisch und St. Laurent.
So, und warum, was mich gerade ein bisschen, also so langsam aber sicher schaffst du mich an einen Rotwein ran. Ich habe neulich auch nochmal freiwillig einen von diesen Klingenbergen aufgemacht, weißt du?
Ja.
Und den sehr gemocht. Und ja, die Liebste mochte den auch, also Treffer.
Ja, weil das sind alles Weine, die eben diese Säure haben.
Ja. Ne?
Und das ist das, finde ich, das Entscheidende. Das,
ja, der erste, also, der erste, mit dem du gekommen bist, der frisch war, also der ein frischer Rotwein war, den habe ich dann ja auch in rauen Mengen nochmal gekauft, war der Clavel. Wie hieß der denn nochmal?
Ja, genau.
Das ist so ein billiger Clavel. Nicht der Standard, also nicht der, womit er berühmt geworden ist.
Nee, das war, glaube ich, irgendwie eine Sonderabfüllung für Pinard de Picard, glaube ich,
damals. Ach so. Ne?
Aber genau, ja, genau. Das weiß ich auch noch. Das ist entscheidend. Also ich finde, ich mag wirklich keine Weine mehr trinken, die zu viel Alkohol haben. Also wo man den Alkohol einfach merkt nach dem zweiten Glas deutlich. Und wo der Alkohol irgendwo hinten am Gaumen oder in der Speiseröhre irgendwann wärmt, ja. Mhm. Und wo einfach die Säure frehlt. Ja. Also ich brauche Wein mit Säure. Zum Essen schon erst recht, aber eben auch so. Ich möchte einen frischen Wein trinken.
Ja, das ist genau das, was ich dem Weinhändler sagen werde, wenn ich mir einen Rotwein kaufen will. Ich hätte gerne einen säurebetonten.
Genau,
säurebetonten. Das ist der Schritt, den ich da gehen muss. Weil ich habe mich tatsächlich die letzten Jahre von Rotwein weitgehend ferngehalten, weil ich immer gedacht habe, so, nee. Mhm. Und vor allen Dingen, weil mir nicht klar war, wonach ich gucken muss. Also was mir schmecken könnte an Rotwein. Jetzt weiß ich's. Danke.
Also das ist jetzt ein Wein für 12,90 Euro. Ist
auch so ein bisschen erdbeerig.
Ja. Bisschen so Walderdbeere, würde ich mal sagen. So ein bisschen, auch so ein bisschen erdige Erdbeere, ne?
Erdbeere. Ja, schön Spuckgeräusche. Neulich fragte irgendjemand auf Twitter, kann man die Spuckgeräusche nicht leiser machen? Weiß ich gar nicht, kann man? Keine Ahnung.
Bei uns jetzt hier, wahrscheinlich nur, indem wir irgendwo anders hinspucken.
Oder naja, ich gehe ja immer schon weg vom Mikrofon, wenn ich spucke, aber die Flasche, mein Behältnis ist halt, das Problem ist, Spucknapf ist halt groß und leer und da flatscht dann halt irgendeine Flüssigkeit rein, das macht dann Geräusche. Apropos schrieb jemand, es gab einen Kommentar mit einer Frage in der letzten Sendung auf der Webseite. Mich würde mal eure Meinung zu Coravin interessieren. Ich bin seit einem halben Jahr Vater und schon davor hat meine Frau keinen Wein mehr getrunken. Die Flasche, die wir am Wochenende zu zweit getrunken haben, blieb entweder zu oder musste ich halt alleine trinken. Das ist auch mal schön. Wie musste ich halt, also so hält sich ja dann auch 4-5 Tage so ein Wein. Jetzt habe ich mir dieses Coravin-Gerät gekauft und bin an sich sehr happy damit, weil ich eine Flasche glasweise trinken kann. Zumindest die mit Kork. Ihn würde interessieren, was wir davon halten. Ich weiß noch nicht mal, worum es geht.
Okay, also.
Ich könnte es ja mal googeln.
Kannst du mal googeln? Du kannst googeln und ich erzähle in der Zeit was dazu. Coravin ist ein Instrument, das aussieht wie so ein Hightech-Korkenzieher.
Ja.
Das setzt man auf eine verkorkte Flasche. In diesem Coravin befindet sich eine sehr feine Nadel.
Mhm.
Und über diese feine Nadel kann man den Inhalt der Flasche in ein Glas gießen oder vor allen Dingen eben den Teil, also einen Teil des Inhaltes in ein Glas gießen, während der Coravin gleichzeitig ein Edelgas auf den Wein legt, also Argon.
Argon, genau. Die Flasche wird mit Argon unter Druck gesetzt.
Ja.
Das keinen Einfluss auf das Aroma des Weins hat. Anschließend fließt der Wein durch die Nadel ins Glas. Eine Hohlnadel, die durch den Korken gestochen wird.
Genau. Und wenn man das Ding dann wieder rauszieht, dann verschließt sich halt der Korken wieder. Ne? Der wird dann wieder dicht.
Sobald die Nadel aus dem Korken gezogen wurde, schließt der Korken die Flasche wieder vollkommen dicht ab. Der Wein bleibt vor Oxidation geschützt, sodass sie ihn noch Wochen oder Monate später Glas für Glas genießen können.
Mhm.
Das funktioniert?
Ja, das funktioniert.
Geil.
Ja.
Und der verschließt es wirklich? Also kann man die Flasche dann auch hinlegen oder?
Ja, kann man hinlegen. Das ist ja sozusagen mittendrin und der Kork hat ja zumindest die Eigenschaft, dass der so ein Kanülen, ein großes Löchlein irgendwie wieder verschließt.
Ja.
Genau, und für den Rest sorgt dann dieses Argon. Ja, also ich habe es jetzt selber noch nicht ausprobiert. Ich habe
wahrscheinlich schrecklich teuer. Oh, alter Vater.
300 Euro.
300 Euro. Ja, könnte ich mir jetzt natürlich mal auf die Wunschliste tun, in der Hoffnung, dass da irgendwann noch mal jemand vorbeikommt. Aber nee, 300 Euro, nee, das hoffe ich lieber.
Also es ist halt die Frage, wofür man das braucht.
Da mache ich mir ein Vacuvin drauf, damit hält mein Wein auch ein paar Tage im Kühlschrank.
Klar, die Frage ist halt, wofür du das brauchen kannst. Ne? Mhm. Wenn ich jetzt ein Gastronom bin und ich habe Altweine, dann ist es genial, weil ich kann jeden Wein per Glas anbieten.
Mhm.
Ja. Und kann im Zweifelsfall auch ein Vielfaches an Preis sozusagen aus der Flasche rausholen. Ja?
Mhm.
Aber wenn ich jetzt irgendwie ein Glas für 30 Euro oder 40 Euro anbiete von einem Wein, dann kriege ich ja im Zweifelsfall die Flasche nicht an dem Abend leer. Ja? Und gerade Altweine sind jetzt nicht so langlebig, dass ich eine offene Altweinflasche von einem 40, 50 Jahre alten Bordeaux jetzt über drei Tage hinweg irgendwo stehen lassen könnte, nicht mal im Kühlschrank. Ja? Sondern der Wein ist dann halt um.
Ja.
Und dann lohnt es sich wiederum nicht, also kann ich nur die ganze Flasche anbieten. Mit dem Ding kann ich auch diese Weine glasweise verkaufen letztlich. Ne? Wenn ich sowas, also wenn ich jetzt Altweintrinker bin und es mir leisten kann, irgendwie einen Weinkeller voller Wein zu haben, aber eben auch nicht eine ganze Flasche am Abend trinke, dann lohnt sich das für mich auch. Dann ist das eine super Investition, würde ich sagen. Für diejenigen, die jetzt normal Wein trinken, so wie wir jetzt, würde ich sagen, es lohnt sich nicht, weil wenn wir Normalwein trinken, sollten wir gucken, dass wir Wein von Leuten kaufen, die Weine produzieren, die 5, 6, 7, 8, 10, 12 Tage im Kühlschrank stehen können.
Ja. Ja?
Die Weine, die wir jetzt heute Abend trinken, wenn du die zumachst und in den Kühlschrank stellst, dann kannst du die auch 4 Tage später noch trinken. Es sei denn, du hast wirklich nur noch unten so einen kleinen Rest in der Flasche und da liegt dann sozusagen der ganze Sauerstoff drauf. Ja?
Ja.
Im Zweifelsfall, genau, hast du ein Vacuvin. Damit kannst du es zumindest ein- oder zweimal abpumpen. Ne?
Ja.
Also da geht schon Aroma verloren durch den Vacuvin. Aber wenn du es jetzt ein-, zweimal machst, dann ist es, glaube ich, auch nicht der Rede wert.
Also ich hatte da bisher wirklich noch nie Probleme mit. Und manche Weine waren selbst tatsächlich nach 10 Tagen noch echt frisch.
Ja.
Klar merkst du, dass da ein bisschen verloren geht, aber...
Aber das spielt keine große Rolle. Also ich würde wirklich sagen, für Normaltrinker lohnt sich das überhaupt nicht.
Mhm.
Aber für Spezialtrinker und Altweintrinker und eben Gastronomen lohnt sich das auf jeden Fall. Dafür ist es eine tolle Innovation.
Ja.
Ja.
Ja. Ja.
So, letzter Wein.
Wo ist er? Da ist er. Was gibt's denn?
Dabei, so, das ist, damit kommen wir sozusagen zum eigentlichen Kerngebiet, Kompetenzzentrum. Das ist der Blaufränkisch.
Ah ja.
Und der Blaufränkisch ist halt eine wirklich österreichische Rebsorte. Also sehr österreichische Rebsorte.
Mhm.
Hatten wir ja auch schon mal in einer der...
Ich habe das Gefühl, als hätten wir das schon total oft gehabt.
Ja, ja. Früheren Sendungen haben wir auch schon 2, 3 Mal. Also Moritz war glaube ich, der erste Blaufränkisch, den wir hatten. Ist letztlich irgendwo eine fränkische Rebsorte, die sich aber eben etabliert hat in Österreich und bei uns ja Lemberger heißt dann.
Ich glaube, ich habe noch nie was getrunken, was Lemberger heißt.
Okay,
das glaube ich, hatte ich noch nicht. Aber Blaufränkisch habe ich auch selber schon gekauft und so. Also der Blaufränkische Zweigelt ist so das, was man kauft, wenn man Flaschen, wo oben das Österreich-Siegel drauf ist.
Genau.
Oh, genau. Der ist schön.
Und Zweigelt ist tendenziell so ein bisschen, wie soll ich sagen, also wenn ich jetzt so ein bisschen böse bin, dann würde ich sagen, der Zweigelt geht so ein bisschen mehr in die Dornfelder-Richtung.
Ja.
Das heißt, der ist so ein bisschen dunkler, so ein bisschen banaler im Allgemeinen.
Mhm.
Ja. Während der Blaufränkisch halt super fein werden kann.
Ich habe übrigens immer noch keinen Dornfelder getrunken, der mir auch nur ansatzweise gefallen hätte.
Hm. Ja.
Ich wiederhole das so lange,
ja, bis... Kaum.
Ach so, ja dann.
Aber ich wollte immer noch mal eine Sendung mit den Weinen vom Weingut Bäder machen, die eigentlich ganz guten Dornfelder hinbekommen haben in den letzten Jahren.
Ja, können wir ja. Solange wir Kohle haben, die Weine zu bezahlen, können wir machen.
Genau. Ja. Sehr schön. Das ist jetzt der Einstiegs, mehr oder weniger der Einstiegs Blaufränkisch.
Ja, noch kurzer Rücksprung, Frage aus dem Chat. Mhm. Was ist denn die beste Lösung für schmales Budget, wenn man offene Weine möglichst lange trinkbar halten will? Ich sage Vacuvin.
Ja, genau.
Das Vacuvin ist ein Verschlusssystem, das besteht aus so Silikonstopfen, die auf jede Flasche passen, also so konische Silikonstopfen. Da ist ein Ventil drin in diesem Stopfen und dann habe ich eine kleine Kunststoffpumpe, die stecke ich oben, also ich stecke den Stopfen in die Flasche, stecke die Pumpe oben drauf, ziehe an dem Pumpendingsi, weiß nicht, wie man das nennt, Kolben, ziehe, mach klick, tick, tick, tick und irgendwann macht's klack, klack, klack. Das heißt, dann pumpt die Pumpe nicht mehr Luft raus, weil angeblich alle raus ist, was natürlich nicht ganz sein dürfte. Und dann kann man einfach die Pumpe abziehen, das Ding in den Kühlschrank stellen und dann kommt halt wenigstens kein Sauerstoff mehr nach. Und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Und diese Dinger kosten, ich glaube, irgendwie inklusive 3 Stopfen 12 Euro oder 15 Euro oder irgendwie sowas.
Ja.
Also das ist, benutze ich gerne und verschenke ich auch sehr gerne. Also gerade wenn ich so Freunde habe, die ein Glas trinken abends oder sowas.
Ja.
Für die ist das auch das ideale Geschenk, weil die wenigsten kennen das. Das finde ich ganz witzig.
Mhm.
Also Vacuvin, genau. Und Dropstop sind so die zwei Sachen, die keine alte Sau kennt und wo jeder sagt, geil, das ist das, wonach ich mein Leben lang gesucht habe.
Ja. Also entscheidend ist schon mal, also was schon mal wichtig ist, ist die Weine eben kühl zu stellen.
Mhm. Auch die
angebrochen wurden, geschlossen, also schließen, die Flasche schließen, damit kein weiterer Sauerstoff reinkommt in die Flasche und kühl stellen. Auch die roten, genau. Ja, ja, das ist das Erste. Und wenn man einen gut gemachten Wein hat, der also relativ jung ist, also ein paar Jahre alt ist, dann sollte es kein Problem sein, einen solchen Wein mindestens über eine Woche hinweg im Kühlschrank zu lassen. Ja. Das sollte er, also so stabil sollte er sein. Wenn es kein Blender ist, sowas gibt's auch, der dann irgendwie am nächsten Tag schon irgendwie total abkackt, ja, dann weiß man aber, den Wein brauche ich nicht mehr zu kaufen, weil der ist es nicht wert, das Geld. Und und wenn man es dann wirklich noch immer eine längere Zeit haben möchte, dann lohnt sich halt, finde ich auch, dann lohnt sich so ein Vacuvin. Ja, das ist Wein, Rotwein, den ich mag. Ja. Das ist
der, ich finde, er riecht sehr schön. Ja. Ich kann ja gar nicht genau was zuordnen. Ein bisschen Käse? Nee. Was ist denn das? Das ist irgendwas außer Fleisch- oder Käsetheke. Also ein bisschen Dreck. Dreck finde ich ja immer super.
Pfeilchen?
Nee. Nee. Nee.
Nee?
Nee, also meiner nicht. Welchen Jahrgang hast du denn?
Fast ein bisschen mehr als der.
Dörpflaume, sagt der Chat.
Pflaume.
Da ist irgend.
Auf jeden Fall viel Würze. Also
da ist irgendwas Brät. Brät.
Ja?
Ich weiß, ich bin gerade ganz weit draußen, aber Brät. Oder?
Ich hab's gerade nicht, aber
Ich habe gerade wieder bei meinem Metzger hier Bratwurst gekauft in absurden Mengen.
Okay,
und weil ich ja seit ich habe ja so Erzeugergemeinschaft Mitglied in der Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall. Das sind die mit den Landschweinen.
Ja, ja, ja. Schwäbisch-Hellisches Landschwein.
Schwäbisch-Hellisches Landschwein.
Hellisches?
Hellisches. Ne? Ich habe extra gegoogelt, weil ich irgendwo drüber geschrieben habe. Der macht halt immer so Steinpilz, Wildschwein-Steinpilz-Bratwurst.
Geil.
Genau. Wasabi-Honig. Oder Ingwer-Honig, ich weiß nicht.
Kann man das verschicken?
Weiß ich nicht, ich friere die halt ein. Also wenn du das nächste Mal hier bist, baue ich die raus. Der hat Nürnberger, der hat die besten Nürnberger Bratwürste, die ich außerhalb Nürnbergs gegessen habe. Das ist unglaublich gute Bratwurst. Und die groben, also stinknormalen groben Bratwürste sind auch super. Mit denen experimentiere ich immer rum. Also ich mache so gerade ein Bratwurst-Experiment. Die Bratwurst auf extrem kleiner Hitze, also auf ganz, ganz kleiner Flamme, so dass sie gerade noch brät, sozusagen.
Ja.
Ganz, ganz lange braten.
Ja.
Also wirklich lange, eine Stunde oder länger. Dann karamellisiert die Wurst so durch.
Aha, okay.
Das ist ziemlich geil. Also ich habe die halbe Wurst habe ich schon geschafft. Also war dann trotzdem innen noch so ein Kern, der einfach normal Bratwurst war. Da experimentiere ich so ein bisschen mit.
Aha, spannend.
Dachte ich irgendwie, irgendwas muss man mit Bratwurst ja machen können. Und jetzt wird das Wetter ja auch wieder besser, dann schmeißen wir sie auf den Grill.
Der ist noch original verpackt, ne?
Der ist noch original verpackt, ja. Ich hatte bisher keine Gelegenheit, den aufzubauen, auszupacken und tralala. Und dann habe ich mir gedacht, okay, bevor ich den jetzt hinstelle und der einstaubt, weil ich ihn nicht benutze, kann ich ihn auch erstmal verpackt lassen. Ich brauche auch noch so einen, das ist ja ein Gasgrill, den ich mir gekauft habe. Mhm. Und zwar ein Kartuschengasgrill. Was ganz geil ist.
Das heißt.
Naja, du hast ja normalerweise, hast
Gaskartuschen, ja.
Wenn du dir einen Gasgrill kaufst, hast du normalerweise eine Gasflasche da stehen, Schlauch, Druckminderer, an einen Grill dran und dann hast du einen Grill. Und meiner ist halt ein portabler Gasgrill. Da kannst du halt so mit einem Schraubgewinde kannst du halt Schraubkartuschen drauf machen, also wie vom Campingkocher.
Ja, ja, diese kleinen blauen.
Blau. Blau, oder? Ja. Und du kannst da so Schraubkartuschen drauf machen kannst den dann mitnehmen und hast dann irgendwie so für, also mit einer Kartusche kriegst du so dreimal durchgegrillt irgendwie. Das ist schon ganz geil. Und jetzt habe ich mir so einen Satz Adapter gekauft dafür oder bestellt, sind noch nicht da, damit ich nicht nur Schraubkartuschen drauf machen kann, weil Schraubkartuschen sind die teuersten, sondern auch Steckkartuschen. Und das andere sind nochmal irgendwie, es gibt so, hast du vielleicht schon mal gesehen, so längliche Kartuschen, die hat man gerne mal, also was heißt länger, also normalerweise sind das so kleine Töpfchen und es gibt welche, die sind ein bisschen schmaler und ein bisschen länger, die hast du gerne mal in so Campingkochern, so einflammigen Campingkochern stecken die gerne drin.
Ja, ja, ja. Ja.
Und dafür habe ich auch einen Adapter gefunden und die kosten halt nichts. Also das Problem ist, dass halt die Originalkartuschen von Weber, ist natürlich ein Weber-Grill.
klar.
Ich bin so das angepöbelt worden. Das ist
natürlich
worden.
Ein Weber-Grill.
Ich konnte nicht anders, also ich habe gefragt, so, hey, was kauft man sich denn so ein Gasgrill? Ja, Weber. Sag ich, ja, aber kann sich doch keiner als, ja, dann hol doch den kleinsten, den Kuh, irgendwas.
Hab ich geguckt, das war der Küchenjunge, oder?
359 Euro oder so. Es waren alle.
Ach so, alle.
Alle haben gesagt, ich soll das tun. Und dann habe ich halt zufälligerweise diesen Grill gefunden. Go Anywhere heißt der. Und der ist auch recht günstig gewesen. Und ich fand das halt ganz cool, dass der ist halt so zum Zusammenklappen. Also zwei Deckel. Und die Füße, auf denen der steht, sind gleichzeitig die Halter, Klemmen fütten, mit denen du den Deckel festmachst. Und dann kannst du das Ding auf die Wiese tragen mit so einer Kartusche. Und hier auf dem Balkon habe ich dann eine Gasflasche stehen. Da habe ich mir, also ich habe einfach so eine große Adapterbatterie mir jetzt mal bestellt. Unter anderem halt einen Schlauch mit einem Druckminderer für die Gasflasche. Und dann kann ich mir halt so eine 5-Kilo-Flasche hinstellen und habe dann das ganze Jahr über Gas für den Grill. Mhm. Und wenn ich rausgehe, nehme ich halt die Kartusche mit. Wie kam ich da jetzt hin? Ah ja, Bratwurst.
Bratwurst. Mhm.
Ich riech da Brät, ich weiß nicht, aber. Und ich habe eben noch extra was gegessen vor der Sendung. Ist jetzt nicht so, dass
Und du hast Brät gegessen?
Nein. Brot. Ja. Also herrlich, Walnussbrot von der Hofpfisterei. Ich mache ja so gerne Werbung für die Hofpfisterei.
Ja, du hast auch geschrieben, dass sie irgendwie dringend
Nachwuchs suchen. Ja, die suchen Personal, ja. Also eine Freundin von mir arbeitet da halt. Und ich weiß halt über die Freundin von den Arbeitsbedingungen bei der Hofpfisterei. Und die sind so gut, dass ich mich bemühe, nur noch dort mein Brot zu kaufen. Punkt. Also tatsächlich, also
ich kenne den Namen seit Jahren, weil die halt irgendwie so mit zu den ersten gehörten, die Slow Food unterstützt.
Ja, haben, genau, genau. Und deren Sauerteig ist auch, glaube ich, 30 Jahre alt oder irgendwie sowas.
Super, oder? Ja. Ha. Die ewige Flamme, die ewige Sauerteigflamme.
Die suchen einen Bäcker oder eine Bäckerin. hier in Berlin, in Spandau ist deren Backstube. Und zwei Verkäufer, Verkäuferinnen in Teilzeit, glaube ich, 30 Stunden oder irgendwie sowas.
Aber wenn die Arbeitsbedingungen da gut sind, das muss man doch wissen in der Szene, oder nicht?
Ich weiß es nicht.
Dürfte es doch kein Problem sein, irgendwie.
Weiß ich nicht, aber das ist richtig gut. Also die zahlen ordentlich. Ja? Also die zahlen wirklich ordentlich. Du kannst davon leben. Ja? Zeig mir mal jemanden bei diesen Kettenbäckereien, der da wirklich anständig von leben kann. Also eine Wohnung finanzieren, vielleicht mal in Urlaub fahren, davon sich mal irgendwie ein Smartphone kaufen oder so, irgendwie sowas, weißt du?
Ja.
Und nicht vielleicht sogar noch aufstocken muss. Und das kannst du, wenn du bei der Hofpfisterei arbeitest, kannst du von der Kohle leben, die du da machst. Natürlich ist das jetzt nicht üppig, Luxus, tralala. Aber es ist halt auch nicht so, dass du aufstocken gehen musst oder Wohngeld beantragen musst. Und das finde ich halt total super. Und die sind halt, das sind keine Franchise-Betriebe, wo du irgendwie dann dem Filialchef auf Gedeih und Verderb ausgeliefert bist, sondern das sind Filialen der Zentrale in München.
Ach, das heißt, ist aus München.
Du bist in München bei der Zentrale angestellt. Und die
machen Hamburg ja vorgedrungen bisher, glaube ich.
Ja, in Berlin wächst es auch langsam erst. Die expandieren recht langsam. Hm. Aber die haben halt so, ja, anständiges Gehalt, du bist richtig festangestellt, du hast irgendwie betriebliche Altersvorsorge, die geben dir einen Fahrtkostenzuschuss, weißt du, sowas alles, total irre. Und ich finde das super, also ich finde das toll, wenn das gerade eine Bäckerei ist, die so anständig ist, dass, ja, wie gesagt, ich mich bemühe, da einzukaufen. Und ich kaufe auch immer mehr, weil die haben blöde Öffnungszeit, die machen halt um 18 Uhr zu. Oder 18.30 Uhr, okay. Das schaffe ich oft nicht. Und wenn ich es mal schaffe, kaufe ich halt einfach sehr viel Brot und friere es ein, weil das dann halt immer noch gut ist. Also es ist immer noch besser als bei manchem anderen frischen Brot, wenn ich das eingefroren noch raushole und immer über den Toaster ziehe. Und die suchen halt Personal. Also falls irgendwer einen Bäcker oder eine Bäckerin kennt oder jemanden, der oder die gerne Brot verkaufen wollen würde, die schreiben halt auch in der Ausschreibung, fand ich total schön. Unser Unternehmen ist was für sie, wenn sie Freude an guten Lebensmitteln haben, guten, gesunden Lebensmitteln. Auch ein bisschen langsamer, also es ist halt auch nicht so eine Hektik in dem Laden. Und du kannst halt mit denen reden und die erklären dir zu dem Brot alles Mögliche. Das ist toll. Genug Reklame gemacht.
Ich dachte gerade an den Reichsvollkornbrotausschuss.
Reichsvollkornbrotausschuss?
Ja, gab's mal. Du weißt wann.
Nee, ja, ne?
Doch, gab's
der
mal.
Der Führer hat einen Ausschuss für Vollkornbrot.
Ja. Mensch. Ja, das war eine ganz große Sache. Also Vollkornbrot im Sinne auch von Vollwertlebensmittel und so weiter. Ja.
Ach ja, stimmt, ja, die Nazis, die haben ja auch so einen an der Waffel gehabt, so ein bisschen, ne?
Naja, es gibt halt irgendwie durchaus eine sozusagen innerhalb dieser Bioszene ja einen Strang sozusagen Richtung...
Völkisch.
Völkisch,
genau. Und zwar extrem völkisch, ja. Dinkelrunenbäckerei. Ja, ne?
Und eines der aberwitzigsten Sachen war halt mal wieder sowas, so ein Begriff wie Reichsvollkornbrotausschuss. Das kam mir gerade wieder in den Sinn. Ich musste schmunzeln, weil es irgendwie in der FAZ dazu einen ganz, ganz interessanten Artikel gab. Ja, aber wir schweifen ab.
Aber ganz schön weit. Ja. Aber vielleicht, ne? Ich freu mich immer, wenn sich jemand freut, und vielleicht freut sich ja jemand, dass er Brot verkaufen ging.
Nee, das finde ich super. Ich kaufe mein Brot ja nur noch beim Käsemann auf dem Markt, wenn es irgendwie geht. Oder back selber. Also wir haben einfach einen extrem guten Käsehändler auf dem Markt. Das sind irgendwie vier Brüder, die in so einem ellenlangen Anhänger da stehen und irgendwie Käse aus aller Welt verkaufen. Und die verkaufen einfach auch irgendwie so gutes Brot, dass hier irgendwie sämtliche Bäcker hier in der näheren Umgebung einfach komplett einpacken können. Ne?
Ja, super. Finde ich ja ehrlich gesagt ganz gut.
Ja, weil das halt auch alles nur Großbäckereien sind. Also die Brötchen sind gut, die kannst du gut kaufen, aber also ein wirklich gutes Brot kriegen die halt nicht hin.
Nee. Ja. Also da bin ich auch ganz froh, dass das zumindest, also am anderen Ende meiner Siedlung hat so ein bisschen Gentrifizierung stattgefunden. Mhm. Das ist dann auch, darum ist da auch jetzt eine Hofpfisterei, die ist da erst seit anderthalb Jahren oder irgendwie sowas. Und da kommen so ein paar ganz gute Läden hin.
Was mir ja nie klar gewesen ist, bis zu dem Sonntag, wo ich da hingelaufen bin, war, wie nah der Bahnhof zu dir ist.
Das Südkreuz.
Ja, unglaublich. Ja,
Viertelstunde zu Fuß.
Ja, genau. Das war mir nie klar.
Ja, ist ganz angenehm.
Weil wir irgendwie immer du hast mich da immer mit dem Auto abgeholt und irgendwie um 10 Ecken. Aber ich bin da nie zu Fuß gelaufen, was ja überhaupt kein Problem war.
Nee, gar nicht. Also mache ich total oft. Ja. Weil du gehst halt 5 Minuten oder 7 Minuten nach Tempelhof und eine Viertelstunde zum Südkreuz, und oft gehe ich dann halt einfach zum Südkreuz, wenn die Zeit ist. Weil dann hast du direkt mal ein bisschen Bewegung gehabt morgens. Der ist schön, der Canutum.
Ja. Der ist echt ein Geruchswunder. Also vor allen Dingen ein Geruchswunder, aber auch am Gaumen schön. Toller Wein. Also für den Preis allemal.
Wie viel?
Ich glaube 15,90. Ein sehr schöner Wein.
Auch extrem saftig.
Ja.
Und irgendwie so salzig. Dicht, ne?
Salzig, ja, ja, dicht. Genau, salzig. Ja. Dicht, also dicht salzig. Im Sinne von, also wirklich, du hast sehr viel Wein im Mund, so das Gefühl. Ne, das,
und, aber nicht ja, so schwer salzig. Und heiß. Aber ja, salzig.
Nee, gar nicht, genau.
Und jetzt salzig. Nicht, falls das jetzt wer hört, also nicht salzig im Sinne von ich nehme Salz in den Mund, sondern eher dieses, ich lecke einen Stein ab, salzig.
Genau, salzig im Sinne von mineralisch salzig. Genau. Ja. Und eben auch wieder diese Frische dabei, ne? Saftigkeit, toll, sehr schön.
Mhm.
Blaufränkisch, einfach eine tolle Sorte. Also wenn es so gemacht ist.
Der ist echt, super. Ja. Oh, den hätte ich jetzt wirklich gerne nochmal nach 2-3 Stunden offen. Der ist echt spitze.
Haben wir noch was für morgen Abend?
Habe ich da Zeit? Ja.
Ja, und in der nächsten Sendung haben wir dann die drei Rieslinge letztendlich, die wir eigentlich heute gehabt hätten.
Auch sonst. Von dem Weingut? Nee.
Nee, nee. Da sind wir dann im Rheingau.
Ja, aber das ist doch super. Das ist ja im März dann schon. Da wird's Wetter besser. Da wollen ja
alle. Ja, dachte ich halt auch. Deswegen habe ich, wir verschieben das sozusagen und trinken jetzt nochmal Rotwein. Und ab nächsten Monat hatte ich mir gedacht, dann trinken wir im März, die Rieslinge von Balthasar Ress und von Oettinger. Und April, Mai machen wir, was wir auch vorhatten, irgendwie mal zwei Weingüter aus Franken nochmal. Stahl, ne? Zum Beispiel.
Ja, stimmt, Christian Stahl. Ja. Ach stimmt, von dem haben wir auch noch Weine da liegen.
Ja, aber das ist ja dann schon neuer Jahrgang. Also ich denke mal, dann müssen wir nochmal mit ihm quatschen.
Ach echt?
Ja, der wird die Weine nicht mehr haben, denke ich mal, auf
Vorrat. Ach so, du meinst, dass die Hörerschaft die schon, kaufen kann. Ja, stimmt, das
genau,
ist ja
blöd. Genau, April wird schon neuer Jahrgang sein. Ja, werden die meisten Weine von ihm schon gefüllt sein. Genau, und auf der anderen Straßenseite dann eben, also wir werden, ich muss mal gucken, wie wir das hinkriegen. Also die sind sehr unterschiedlich als Winzer, wenn ich das mal so zurückhaltend sagen kann. Also ich glaube jetzt nicht, dass die gemeinsam ihre Weine verschicken. Müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Also ja. Es gibt halt auch keinen Händler, der jetzt beide Weingüter im Programm hat, aber ich würde sie ganz gerne mal sozusagen in 2 Monaten nebeneinander stellen, weil die im Prinzip die Weine im Wesentlichen aus dem Taubertal kommen, aus dem fränkischen Teil vom Taubertal, aber eben ganz, ganz unterschiedlich gemacht sind.
Der Chat sagt übrigens noch Brombeer zum Canutum.
Ja, Brombeer, ja, auf jeden Fall.
Salzige Brombeer.
Blaubeer. Also alles, was irgendwie so Waldbeer ist.
Ja. Ne? Ja. Dunkelbeer.
Dunkelbeer.
Dunkelbeersalz. Ja. Ich finde in der Nase auch mal wieder komplett anders als im Mund.
Ja.
Das irritiert mich immer sehr. Ja, der ist toll. Damit, den würde ich jetzt gerne. Der ist echt toll. Er wird auch wirklich mit jeder Minute, die er ein bisschen Luft kriegt, wird er schöner.
Finde ich auch.
Ja, damit würde ich mich jetzt gerne besaufen, aber dann. Ja.
So, und jetzt nochmal einen Schluck von dem Weißen.
Ein Glück habe ich ein zweites Glas dabei. So, ist das überhaupt? Nee, Cuvée vom Berg, falsche Flasche. Warum heißt der Cuvée vom Berg eigentlich Cuvée vom Berg? Nein, es ist die Cuvée, ne? Nee, das.
Man kann beides sagen,
das die
oder das Cuvée.
Okay. Warum heißt der Cuvée eigentlich Cuvée vom Berg?
Das ist, also gemeint ist der Berg, der Spitzerberg.
Ja.
Also das ist sozusagen der Berg da bei Prellenkirchen, wo die Weinlagen sind. Und sie haben es halt nur, ich glaube, wenn sie Spitzerberg draufgeschrieben hätten, das ist so ein bisschen wie bei Prellenkirchen. Prellenkirchen ist wahrscheinlich eine eigene Appellation. Ich weiß es nicht genau, aber es könnte sein, dass es eine Unterappellation ist und dass dieser Meister vergorene Riesling sozusagen von den Statuten her nicht zu dieser Unterappellation passt, weswegen nicht Prellenkirchen draufsteht. Und beim Spitzerberg ist es so, dass es kein Wein der Appellation Spitzerberg ist, weil es sein könnte, ich vermute jetzt einfach mal nur, dass es eine blaufränkische Ablage ist sozusagen und vielleicht keine Cuvées dafür vorgesehen sind. Für die, also wenn Spitzerberg draufsteht sozusagen, kann vielleicht nur eine bestimmte Art von Wein drin sein in der Flasche. Das gibt's durchaus, ne? Aber vielleicht haben sie es auch einfach nur Cuvée vom Berg genannt, weil es sozusagen der einfachere Wein ist und es halt im Weingut noch einen Spitzerberg gibt. Das ist der teuerste Wein des Weinguts. Das ist ein reinsortiger Blaufränkisch und damit man es nicht verwechselt vielleicht.
Ich finde übrigens im Vergleich zu dem Roten schmeckt der Weiße wie ein Weißer.
Ja, das dann schon, ne? Mhm. Ah, ich finde den jetzt auch nochmal wirklich super. Ja. Jetzt ist es noch cremiger. Mhm. Und ich mag, also was ich bei Weißwein mittlerweile auch einfach total gerne mag, auch bei diesen Weißweinen aus dem Languedoc oder Roussillon, wenn die nicht mit so einer üppigen Frucht daherkommen, sondern eben viel mehr so auf diesem würzigen, steinig-würzigen Pfad sind sozusagen. Mhm. Das ist echt total schön.
Aber wirklich gewöhnungsbedürftig.
Schon, ja. Aber das ist so ein bisschen, für mich ist das, hat das so ein bisschen was wie bei diesen belgischen Gösebieren zum Beispiel.
Ja.
Ja. Die fand ich, am Anfang fand ich das ja eklig.
Echt?
Und dann habe ich 2-3 von den Bieren getrunken und plötzlich hat es so Klick gemacht und dann seitdem finde ich die einfach total toll.
Ich habe eine vorletztes Wochenende war in der Markthalle 9, das ist hier so ein
Ja, kennt klar. Man
vielleicht
da, wo ich leider noch nicht war, aber immer mal hin. Ja, da war wieder Bier und Wurst.
Da war Bier und Wurst, genau, so eine Veranstaltung eigentlich. Also es sind dann halt, man muss sich das vorstellen, es ist eine alte Markthalle. In dieser alten Markthalle sind halt viele kleine Stände und diese vielen kleinen Stände verkaufen was. Da ist ein hervorragendes Fischgeschäft drin. Da ist so ein Barbecue-Laden.
Fischmann Micha.
Da ist so ein Barbecue-Laden, wo du Pulled Pork bekommst. Mhm. Es gibt eine Focacceria, wo ein echter Italiener der holt sein Mehl aus Italien, um Focaccia zu machen. Es gibt einen Brauer da drin, Heidenpeter. Sowas. Dann gibt es donnerstags immer den Street Food Thursday. Da kommen dann noch mehr kleine Lebensmittelproduzenten dahin. Da kriegst du halt noch mehr Sandwiches und weiß der Geier was auf die Hand. Und manchmal sind dann halt auch Veranstaltungen dann. Jetzt war Bier und Wurst. Ich vermute mal, dass sich die Händler, die da dann präsentieren, auch da einkaufen irgendwie, dass sie ihren Stand da hinstellen können. Und da sind dann halt jede Menge Stände, wie so ein Markt, nur halt überdacht. Wie ein Wochenmarkt sieht es aus, mit vielen kleinen Ständen, wo dann entweder Wurst angeboten wird oder Bier. Mhm. Was sehr schön war, weil da waren dann halt irgendwie, ich weiß es nicht, wie viele Brauer da waren. Ich glaube, ich habe 7 verschiedene Biere getrunken, dann war auch gut.
Gab es auch Gose?
Und es gab eine Gose, genau. So,
aus Leipzig? Da wollte
ich hin. Nee, eben nicht aus Leipzig, sondern aus Bonn.
Von Fritz. Also von
ich überlege die ganze Zeit, wie der hieß und es ist mir entfallen.
Das war früher Fritz und heißt
Ale-Mann oder so ähnlich, ne?
Nee, Ale-Mania.
Ale-Mania, genau, Ale-Mania war das. Und die hatten zwei IPAs dabei und eine Gose. Mhm. Und diese Gose,
die hat mir ja gar nicht gefallen, ne?
Echt nicht.
Nee, das war Gose-Mania, so ein Nee, die hat mir irgendwie, aber die habe ich auch zusammen probiert. Also die habe ich mit zwei klassischen die habe ich mit dem Bockbier, mit der Berliner Weiße probiert und mit der Rittergutsgose aus Leipzig. Und dann habe ich als drittes, dann diese Gose Mania von Ale Mania probiert. Also der Brauer heißt Fritz Wölfing. Und der hieß Fritz Ale, bis Fritz Cola hier aus Hamburg dem halt die Hölle heiß gemacht haben. Und
dann
hat er seinen Namen irgendwie ändern müssen. Und jetzt heißt es halt Ale Mania. Genau, und irgendwie hat mir diese Gose gar nicht gefallen. Also ich finde die meisten Sachen von ihm wirklich super, super gut.
Ja.
Aber die Gose hat mir irgendwie gar nicht gefallen. Die war mir irgendwie zu mandarinig, glaube ich, und Mango. Also es war mir irgendwie, das ist ja so eine Mischung aus klassischer Gose und so eher so ein bisschen diese Frucht-IPA-Stil, ne? So eine Mischung.
Ja, genau.
Ja, das hat mir nicht gefallen. Nee. Also ich finde, wenn richtig Sauerbier oder eben diese Aromahopfen, aber beides zusammen ist nicht so mein Ding.
Mhm.
mein Statement. Aber hier Markthalle 9, da möchte ich auch unbedingt mal hin. Das habe ich bisher noch nicht geschafft.
Ja.
Ja, ich müsste einfach viel mehr Zeit in Berlin verbringen.
Ja, das ist ja, was ich von Hamburg sage, aber wir kriegen das ja nicht hin. Ja, wir haben seit 15 Jahren nicht so dicht aneinander gewohnt wie jetzt. Ja, und wir verrückt. Sehen uns seltener, als wir uns gesehen haben, als du noch in Nordrhein-Westfalen gewohnt hast.
So ist es. Ja,
das ist ein totaler Skandal
eigentlich. Das ist stimmt.
Aber was will man machen, ne? Da machst du nichts. Der Weißwein, der ist interessant. Also das ist so ein Ding, das würde ich auch saufen, wenn ich mit dir da abends sitze und wir so einen Wein trinken. Aber das ist echt nichts, was ich mir hinstellen würde, wo ich sagen würde, oh, komm, ey, ich mach mal einen Wein auf. Oder so. Das würde ich echt nicht.
Nee, kann ich gut verstehen.
Der ist nicht für zwischendurch.
Nee, aber wie gesagt, sollte der man Canutum, mal zum Essen nehmen.
Ja. Von dem hätte ich gerne einen Karton hier stehen.
Mhm.
Ein Zwölfer. Also von dem hätte ich gerne einen Karton hier stehen, um einfach ab und zu mal so ein Fläschchen rauszuholen. Der ist wirklich schön. Der ist also,
total, ja. So, und jetzt gibt's noch mal einen Schluck von dem Syrah
zum Schluss. Wollen
wir den denn? Ja, guck ich nochmal drauf. Berg.
Hopp. Kurz ausspülen hier. Man kann ja auch, das finde ich ja auch so, also mir ist das ja auch so gegangen anfangs. Wenn du nur ein Glas hast und mehrere Weine verkostest und dann den, also hast du eben Wein 1 im Glas gehabt und da sind noch Reste drin, dann nimmst du erstmal Wein 2, gießt einen kräftigen Schluck in das Glas, um das mal auszuspülen, so ein bisschen auszuschwenken und schüttest das dann weg, bevor du den eigentlichen Probierschluck ins Glas machst. Damit kann man Menschen, die noch nicht so viel Wein verkostet haben, die kann man damit vollkommen in den Wahnsinn treiben. Du kannst es doch nicht wegschütten!
Genau.
Noch sehr viel Spaß. Ja.
Übrigens, Obacht, ab nächste Woche Montag werde ich dann aus Neuseeland bloggen, quasi live. Ich werde auch ein paar Podcasts aufnehmen, aber die werde ich, glaube ich, erst, ich mache ja im Moment noch mal eine Frankenreise.
Ja.
Erst danach senden.
Also, das heißt, du machst Quatsch. Erst die Frankenserie und danach danach Neuseeland.
Genau. Danach
Neuseeland. Warum fährst du nach Neuseeland? Das kann sich ja kein normaler Mensch leisten.
Nee.
Du musst es auch nicht bezahlen.
Ich muss es auch nicht bezahlen.
Super.
Genau, ich bin eingeladen worden vom Neuseeländischen Weinbauverband.
Ich hab eindeutig den falschen Job gewählt.
Ich hatte ja so ein extrem erfolgreiches Wochenende, muss man sagen, letztes Jahr im Sommer auf dem Vino Camp. Das Vino Camp ist ja ein Barcamp.
Aha.
Für Leute, die sozusagen Wein und Web 2.0 miteinander verbinden.
Mhm.
Das sind also Winzer, Blogger, Journalisten, Händler, PR-Leute, alles Mögliche. Mhm. Alles, was sich irgendwie in dieser Weinbranche tummelt. Und das gab's jetzt zum vierten Mal, glaube ich, initiiert von Thomas Dippert und Dirk Würz. Das sind beides Weinmacher,
ja.
Wobei Dirk Würz eben auch ein sehr umtriebiger Weinblogger ist, eigentlich einer, also beide auch Weinblogger sind, so der ersten Stunde auch, also die haben, glaube ich, schon vor mir gebloggt auch über Wein. Und das findet eben in Geisenheim statt, an der, seit jetzt im dritten Jahr, glaube ich, an der Weinbaufachschule, also einer Hochschule. Und es ist sehr schön. Also es ist über 2 Tage hinweg, also im Prinzip von Freitagabend bis Sonntagmittag. Und wie das bei Barcamps so ist, es gibt so bestimmte Themen, die sind schon vorher festgelegt, aber alles andere macht man dann halt vor Ort
und
bietet halt auch selber eben Panels an oder Vorträge an und so weiter. Ne? Und da habe ich, im Rahmen dessen gab es ja diesen Wine Online Award, den ich dann tatsächlich dort erhalten habe für den besten Weintext im letzten Jahr. Das ist halt vor Ort dann gewählt worden. Es gab man konnte ja abstimmen im Vorfeld, irgendwie sozusagen die ersten 10, und da vor Ort habe ich dann diesen Wine Online Award bekommen, und im Rahmen dessen ist dann ein New Zealand Wine, die das ein bisschen gesponsert hatten, auf mich zugekommen und die haben mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, 2 Wochen nach Neuseeland zu kommen und eben dort die Weinszene kennenzulernen. Und das mache ich jetzt ab Freitag. Also ich fliege Freitag rüber und bin dann 2 Wochen da. Sehr cool. Ich konnte vorher sagen, wo ich hin möchte.
Mhm.
Empfehlungen abgeben. Und die haben mir im Prinzip die Reise genauso geplant, wie ich sie haben wollte.
Echt?
Und das ist natürlich wirklich großartig. Ja.
Bist du da dann alleine unterwegs?
Ja. Also ich hätte gerne jemanden mitgenommen.
Ja, also das komplett alleine. Also auch nicht mit Reisegruppe und sowas. Nee.
Das ist wiederum, also ich hätte gerne eine Person mitgenommen.
Ja, und natürlich mich. Natürlich mich. Sag ja.
Ich hätte gerne eine mitgenommen, ja. wo es sozusagen auch ein also was für die einfach auch nochmal unter weintechnischen Gesichtspunkten interessant gewesen wäre.
Ja, klar. So. Ja, ich wäre nur fürs Saufen und die Landschaft
mitgekommen. Ja, genau. Also ganz klar. Obwohl wir da coole Sendungen hätten machen
das
können.
Das hättest du denen mal früh genug verkaufen müssen. Nehmen Sie den bekloppten Fettsack da hinten mal mit. Der mit dem kann man lustig
labern. Der jetzt weniger wiegt als der Raffeltag.
Ja, okay, dann egal.
Nein, aber ich bin tatsächlich nicht in einer Journalistengruppe unterwegs, wie das sonst häufig der Fall ist, sondern wirklich komplett alleine.
Mhm.
Ja, und von Nord nach Süd. Ja.
Und wie reist du da? Mit dem Bus oder?
Nee, teilweise fliege ich, teilweise fahre ich mit dem Zug und teilweise fahre ich mit einem Mietwagen.
Herrlich.
Und die haben mir das alles schon reserviert und geblockt und so weiter. Und ich komme da an am Sonntag und treffe dann die Leute irgendwie von New Zealand Wine für 2-3 Stunden und dann geht's eigentlich los. Also dann erstes Weingut. Und das ist immer so ein bisschen aufgeteilt in sogenannte Regional Tastings, wo sich die gesamte Region vorstellt, wo ich dann eben auch, ich sag mal, die Weingüter zumindest probieren kann, Weine probieren kann, die ich nicht alle besuchen kann. Und dann besuche ich dann eben pro Weinregion verschiedene Weingüter, wo ich halt selber auch so ein bisschen Fokus habe, so ein bisschen Fokus auf deutsche oder also deutschsprachige Weinmacher in Neuseeland, da gibt's halt eine ganze Reihe. Und dann eben auf den Bereich, für den ich mich ja so auch interessiere, also Naturwein, Biodynamie, Biowein und eben das, was man hier in Deutschland noch nicht kennt, weil man Neuseeland ja eigentlich immer nur mit Sauvignon Blanc und Cloudy Bay verbindet. Ne?
Verstehe.
Wenn man es irgendwie so runter reduziert, dann ist es vor allen Dingen Sauvignon Blanc und als bekanntes Weingut Cloudy Bay, aber es gibt halt viel mehr.
Ja, während du jetzt so erzählt hast, habe ich versucht, mir ein paar Flaschen von dem Carnuntum zu bestellen. Kann das sein, dass der ausverkauft ist? Ich finde den auf der Webseite von unserem Händler nicht. Also unser Händler ist, kann man ja auch mal dazu sagen, für alle, die es so nicht wirklich mitgekriegt haben, wir haben die Weine bei K&M Gutsweine, weinhalle.de, ja, weinhalle.de gekauft, weil wir den Laden geil finden. Das ist halt, man kauft halt irgendwann immer bei 5 denselben Läden, weil die irgendwie so genau den Geschmack auch in ihrem Angebot haben, der einem selbst am besten passt, ist mir aufgefallen.
Ja,
also ich hüpfe halt nicht von, also es ist jetzt nicht so, dass ich bei 20 verschiedenen Händlern kaufe, sondern im Grunde sind es vielleicht 4 oder 5. Ja. Und die Weinhalle ist einer davon, ja.
Das ist nicht die Weinhalle, das ist Gutsweine.
Gutsweine, genau. Verzeihung.
Weinhalle ist einer der anderen.
Genau, Weinhalle ist der einer der anderen, Entschuldigung, ja.
Genau, das ist ein K&U Weinhalle und K&U Weinhalle, Gutsweine und beides sind sozusagen Lieferanten von uns.
Ja.
Nein, aber genau, bei beiden kaufen wir einen.
Ja.
Und doch, es gibt ihn noch. Also Cuvée vom Berg ist ausverkauft und Blaufränkisch Carnuntum ist aber noch da.
Okay, dann habe ich wahrscheinlich wieder da die Suche nicht richtig bedient.
Und dann gibt's noch einen, der auch sehr schön ist, der kostet noch 1 Euro weniger, das ist der Blaufränkische Samt und Seide, sehe ich gerade.
Samt
und Seide, genau. Ach so, das ist der Nachfolger. Ach, die haben den umbenannt. Okay, das ist 2012 und der heißt jetzt nicht mehr Carnuntum, sondern Samt und Seide.
Aber Carnuntum fand ich irgendwie einen cooleren Namen.
Ja.
Also eindeutig cooler Name.
Ja.
Sehr schön. Sehr, sehr schön. Boah, der wird, ich habe eigentlich keine Kohle für Wein, aber der ist, Entschuldigung, der ist wirklich großartig. Das habe ich selten, dass mich ein Roter so mitnimmt. Der hat so wenig von Rotwein, also der hat so wenig von dem, was ich in meinem Kopf unter Rotwein abgespeichert, der ist, und wie saftig der ist, mir läuft die ganze Zeit das Wasser im Mund zusammen.
Ja.
Also, ne, und ich weiß jetzt auch, warum ich den nicht gefunden habe, den Wein.
Ja.
Weil ich bei der Weinhalle geguckt habe und nicht, also weil ich bei K&U M geguckt habe und nicht, nee, weil ich bei K und U geguckt habe und nicht bei K und M.
Verstehe.
Da kann ich ja dann lange suchen, ne?
Mhm. Bei K und M, also bei K und, genau, bei.
Ach, scheiß drauf, trink Bier! Aber worauf
bei K und M Gutsweine bekommt man eben den Blaufränkisch von Mur van der Nieport und bei K und U Weinhalle bekommt man die Blaufränkische von Moritz, die wir auch schon mal hatten und die uns auch sehr gut gefallen haben. Also ist beides einfach sehr, beides tolle Stilistik, beides toll. Ja. So ist es.
Ja, herrlich.
Ja.
Ich habe das Gefühl, wir fransen jetzt aus.
Ich glaube, wir machen jetzt und Schluss.
Bevor wir ganz ausfransen, gehen wir nach Hause, genau. Beziehungsweise sind wir da ja schon.
Ja.
Aber wir tun machen so.
Jetzt einfach Schluss.
Wir machen jetzt einfach Schluss. Womit betrinkst du dich heute noch?
Jetzt gar nicht mehr, weil ich kann gar nicht.
Ich muss morgen um 6:30 raus. Ach Gott.
Genau, ich muss um 5:30 raus.
Das ist auch nicht gut.
Das ist auch nicht besser.
Nee, das ist sogar schlechter.
Genau. Und ich habe auch in der letzten Zeit so wenig getrunken.
Dass du nichts mehr verträgst.
Nee, ich habe auch dass ich auch jetzt gar nicht so richtig will, glaube ich.
Ach so.
Also jetzt weiter so. Jetzt weiter trinken.
Ich werde die Weine in den Kühlschrank stellen und damit die Liebste am Wochenende auch noch was davon probieren kann. Ich hoffe, dass der Kanuntum dann immer noch so spektakulär ist. Und trink mir ein Reparaturbier.
Das ist eine gute Idee.
Ne?
Das habe ich auch noch da, ja. Das stimmt.
Schönes sehr Reparaturbier gut. Und dann gehen wir ins Bett.
Ja. Gute Nacht.
Christoph, ich danke dir und wünsche viel Spaß in Neuseeland und wir sprechen uns dann im März und trinken dann die Weißweine.
Das machen wir.
Bis dahin danke und euch. Dir. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.